Hand aufs Herz meldet sich zurück aus der Winterpause. Wir starten rein ins Handballjahr 2026 mit einer kleinen Sonderfolge zum Auftakt, direkt nach der Europameisterschaft. Blicken natürlich nochmal zurück auf diese wahnsinnige Zeit und ich freue mich so, so sehr, dass mein heutiger Gast jemand ist, der zum einen natürlich sehr, sehr ausführlich über diese Zeit berichten kann. Er war vor Ort in Herning, hat den ganzen Wahnsinn live miterlebt. Zum anderen freue ich mich aber, weil er einfach ein sehr, sehr feiner Kollege ist. Ich ihn fachlich unheimlich schätze und noch viel mehr menschlich und sagen würde, dass er mittlerweile nicht nur ein Kollege, sondern auch sowas wie ein Freund ist. Finn Ole Martins, ganz, ganz herzlich willkommen. Viel besser bekannt natürlich als vom.
Hallo, jetzt ein Glück ist es Podcast. Jetzt werde ich das erste Mal rot heute. Das kann ich nur so zurückgeben. Danke für die Einladung, Annette.
Vom, wie geht's dir? Du hast eine Wahnsinnszeit hinter dir, bist jetzt seit 2 Tagen wieder zurück in Deutschland, in Hamburg. Wir sitzen hier gerade auf dem Spobis. Was machst du hier? Hast du alles schon verarbeitet? Wie viel Wirrwarr ist noch drin in deinem Kopf?
Ich bin noch dabei, würde ich sagen. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen wie, weiß nicht, wie man es vergleichen kann, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen wie beim Times Square laufen. Also du kriegst die ganze Zeit von allen Seiten 360 Grad Eindrücke, Einflüsse, redest mit so vielen Menschen und schaust unendlich viele Handballspiele, was natürlich mega ist. Und wenn das Ganze dann so auf den Schlag vorbei ist, muss man erstmal klarkommen sozusagen. Und deswegen, aber ich bin noch dabei. Ich bin noch auf Reiseflughöhe und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war so ein cooles Turnier. Also es war richtig, richtig cool.
Diese Stille plötzlich auszuhalten, ist eine Herausforderung, oder?
Ja.
Und gleichzeitig genießt man sie auch total, weil es endlich ruhig ist.
Aber ich finde, es ist auch ein Privileg, wenn du nicht nur das machen kannst, was du liebst, sondern auch, wenn du nach Hause kommen kannst und dein eigenes Bett genießt und so weiter und so fort. Also das ist auch richtig schön. Deswegen, ich bin mit allem fein.
Was genau hast du gemacht in Herning vor Ort für dein?
Ich durfte erstmal die Nationalmannschaft ganz eng begleiten. Also ich habe in Segeburg auch meine Ferienwohnung sozusagen gehabt und mein kleines Büro. Und 150 Meter entfernt war das Teamhotel. Da gab es dann jeden Tag auch Pressekonferenzen im Mediencenter und Pressegespräche sozusagen an den Tagen zwischen den Spielen. Und dann waren wir auch jeden Tag in Herning, mein Kameramann und ich, und haben nach den Spielen dann in der Mixed Zone die ganzen Interviews geführt. Insbesondere natürlich nach den Deutschlandspielen, die hatten ja bei uns sowieso einen noch größeren Fokus, aber wir haben dann auch von den anderen Nationen mit Sander Sargosen, Matthias Gitzel, Simon Pütlik und so weiter ganz viele spannende Interviews immer geführt. Und da so ein, oder dieses Das jetzt nicht zu begleiten, aber zumindest mal nah dran zu sein und immer mal so einen kleinen Einblick auch hinter den Vorhang zu bekommen, wie machen das die Dänen, was haben die wirklich für Ansprüche, da geht es ja nicht nur um Titel, auch um Schönspielen und so. Das war wirklich spannend, weil ich kenne ja nur die Studioperspektive so von der EM 2024 zum Beispiel, die wir ja mit Dänen auch machen durften, aber jetzt das erste Mal so vor Ort zu sein, das war echt cool, muss ich wirklich sagen.
Als ich damals erfahren habe, dass du vor Ort sein wirst, also dass Dain sich überlegt hat, dich dahin zu schicken, habe ich mich natürlich auch an meine eigene Zeit erinnert. Ich war ja selber viele Jahre vor Ort bei solchen Turnieren und ich war mir relativ sicher, dass das genau deins ist. War es am Ende auch so? War das der 100% perfekte Job für FOM?
Ja, also würde ich sofort wieder unterschreiben. Mhm. Also das war so ein neuer, wie soll man sagen, neuer Traumjob unlocked, vor Ort zu sein, Leute zu interviewen, erstmal das, was ich wirklich am allermeisten liebe, so Fragen zu stellen, und deswegen ist das ja auch gerade so ungewohnt, weil Antworten finden, das müssen ja immer die anderen eigentlich, aber also Fragen zu stellen, aber auch, wir haben ja auch ein paar Live-Schalten zu dir ins Studio gemacht, dann auch aus der Fanzone da so ein paar kreative Dinge machen zu können, von wo wir das machen, mal vor der Halle. Wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht.
Gab es einen Moment, der irgendwie cringe war? Für dich?
Cringe.
In so einer Schalte? Du weißt, worauf ich anspiele.
Ach so, meinst
du?
Ja, so cringe war es gar nicht. Es war schon sehr unterhaltsam. Ich habe die lieben Freundinnen und Freunde aus Hamburg vom Fanclub 21 dort getroffen und die hatten so sehr große Deutschlandbrillen auf und Hüte und Fahnen. Sie waren kaum zu übersehen in diesem sonst ja sehr rot-weißen Meer aus dänischen Fans, und da wurde in der Fanzone die dänische Kabine so nachgebaut und da haben wir die dann hingesetzt und da habe ich dann die Fans interviewt vor Deutschland gegen Dänemark und ich habe dann auch so Deutschland-Anstecker von denen bekommen und ich habe mich noch gewehrt, sage ich mal, gegen die Hüte und vor allem die Brille. Ich glaube, darauf spielst du an, weil so verkleiden, das ist jetzt nicht so meins, aber es war cool. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Auch dass sie das mitgemacht haben, diese Schalte, das muss man ja auch mal sagen.
Ja, aber auch, dass du es mitgemacht hast. Er hat sich zwar nicht verkleiden lassen, das weiß ich spätestens seit unserer gemeinsamen Weihnachtskonferenz, dass das überhaupt nicht vom Ding ist, aber den Anstecker, den Button, den hast du dir anstecken lassen, wenngleich dein Gesicht auch ein wenig Irritation ausgesagt hat, um es mal so zu formulieren. Wie viel von dem, was du da gemacht hast, war redaktionell vorgegeben und wie viel war selbst organisiert, improvisiert? Wie viel FOM hat drin gesteckt in all dem, was wir aus Herning bekommen haben?
Oh, sehr viel, weil ich tatsächlich sehr viele Freiheiten bekommen habe. Ich meine, wir beide, du weißt es, wir haben ja auch jeden Tag eigentlich telefoniert, dann auch mit den Sendungsbauern sozusagen, die die Sendung dann auch geplant haben. Dann ist man natürlich erstmal davon abhängig, welche Spieler kommen zu den Pressekonferenzen, mit wem kannst du überhaupt mal was machen. Aber da liegen natürlich dann auch Geschichten auf der Straße. Wenn du dann Deutschland gegen Kroatien hast und Jannik Kohlbacher ist der Mann, der zum Pressegespräch kommt, dann ist es natürlich perfekt. Dann kannst du schön 2016 Dago Sigurdsson, Jannik Kohlbacher unter Dago Sigurdsson sein Länderspieldebüt gegeben und so kannst du drüber sprechen. Oder Deutschland, Dänemark mit Juri Knorr vorher sprechen, der in Dänemark spielt und so weiter und so fort. Das heißt, davon bist du erstmal ein Stück weit abhängig. Aber dann bekommst du auch die Freiheit, selber zu recherchieren. Natürlich immer in der Absprache mit euch, was passt euch denn in die Sendung? Aber es war jetzt nie so, du machst jetzt das und du hast das zu machen. Sondern da ich ja dann auch in Anführungsstrichen alleine vor Ort war, plus mein fantastischer Kameramann Tommy, konnten wir relativ, ich sag mal so, wir konnten uns frei bewegen und Ideen einreichen. Und wenn sie dann genommen wurden, haben wir uns mal sehr gefreut.
Wie sah so ein klassischer FOM-Tag in Herning aus?
Also er begann in Silkeborg mit eben diesen genannten Telefonaten und was steht heute an. Und also es gab zwei verschiedene Tage sozusagen vom Ablauf. Der erste Tag war mal, sagen wir mal so, der spielfreie Tag aus deutscher Sicht. Mhm. Für uns ja nicht spielfrei, weil in der Vorrunde zum Beispiel gab es da ja auch dann die Spiele der Dänemark-Gruppe. Das heißt, wir waren dann vormittags beim DRB zur Pressekonferenz, anschließend noch die einzelnen Interviews, die wir dann führen durften. Dann weitere Telefonate, immer nach Köln quasi die Schalte, aufgrund der Tatsache, welche Interviews haben wir denn jetzt gemacht, was waren coole Aussagen, was könnten wir heute Abend schon in eine Sendung packen, was könnten wir morgen in eine Sendung packen, was passt. Und dann ging es nach einem Mittagessen schon rüber nach Herning, also wir sind quasi jeden Tag gependelt, sind rüber nach Herning und waren dann dort in der Arena und haben dann an den nicht-deutschen Spieltagen die Spiele dort gesehen und waren dann nach den Spielen immer in der Mixzone und haben dann auf die Stars der Nationen gewartet, hatten aber oftmals, weil da ja auch so viele andere Prominente rumliefen, die dann interviewt. Also ich kann mich an ein sehr cooles, interessantes Interview mit Mike Machulla erinnern, der mit seinem Trainerstab der Rhein-Neckar-Löwen vor Ort war.
Im Ferienhaus,
was sie sich alle gemietet haben, mit Partnerinnen auch noch, aufgrund der Tatsache, dass sie im vergangenen Sommer, zusammengewürfelt wurden, als neues Trainerteam zusammenkam und sich jetzt einfach mal kennenlernen wollten und so weiter. Uwe Gensheimer beispielsweise war auch dabei. Mike Machulla, ja, ich habe dann gefragt, und hast du Uwe neu kennengelernt? Was hast du erlebt? Also, cooler Typ, wusste ich vorher schon, schläft gerne auch länger, hat super viele Geschichten unterwegs und war einfach, also die Stars zum Anfassen, darauf möchte ich eigentlich hinaus, so dass sie solche Anekdoten dann auch mal erzählen oder dass wir dann Lars Christiansen da hatten, Bennett Wiegert, der mit seiner Familie da war, solche Geschichten haben wir dann in der Halbzeitpause von einem Spiel mal gemacht oder wenn sie dann dort vor Ort waren, Stine Ofte da, Lasse Svorn, Ljubomir Vranjes und so weiter und so fort, hab bestimmt jetzt ein, zwei vergessen, aber worauf ich hinaus will, dass wir dann, also vor allem an diesen Spieltagen sehr viele, alles Pajovic, wenn Österreich gespielt hat, der nochmal seine alte Nationalmannschaft sich angeschaut hat, haben wir drüber gesprochen. Die haben wir also alle interviewt und an den Deutschlandspielen war natürlich noch viel mehr los, weil wir dann Live-Schalten mit Fans eben hatten, vor den Spielen, in der Halbzeit, nach den Spielen hatten wir ja nochmal eine größere Position, nicht hinten, wo alle anderen Pressevertreterinnen und Vertreter sind, in der Mixzone, sondern direkt quasi am Spielfeldrand. In der Flashzone, wo dann die Spieler sofort durchkamen und da konnten wir dann die Live-Interviews machen. Da war natürlich noch viel mehr Rambazamba, sag ich mal. Und dann waren wir zu Hause. Mitternacht, 12:30, habe ich noch meinen eigenen Podcast gemacht und dann ein paar Stunden Schlaf, bis es schon wieder auf die Pressekonferenz ging. Kaffee war und ist mein Lebenselixier.
Und ich glaube, die Formulierung von Mike Machulla zu Uwe Gensheimer war, er ist abends gerne lang wach und schläft dafür morgens etwas länger.
Und das ist auch völlig fein. Das
genau so total. War die Formulierung. Ja, absolut, ich auch. Ich bin auch eher Typ Eule als Lerche.
Definitiv. Und das übrigens war auch super cool, wenn du dann da sitzt auf der Tribüne und dann auch mal in der Auszeit so den Blick schweifen lässt, dann sitzt da ein Uwe Gensheimer neben einem Nikola Karabatic, quasi zum Anfassen, haben Autogramme gegeben, Fotos mit allen. Dann sitzt ein paar Reihen weiter die beiden Mikkelsen-Brüder, die Schauspieler, die abgegangen sind wie Handball-Ultras. Es war sensationell. Und auch das zu sehen, zwei Hollywood-Schauspieler, ich glaube, das kann man so sagen, die dort auch wirklich einfach mittendrin in diesem Erlebnis waren. Ich habe auch gehört, dass es war jetzt nicht einfach nur so Show, und, sondern dass die schon viel länger, viel öfter da sind bei Dänemark-Spielen. Das fand ich cool.
Okay, das heißt, wir halten auf jeden Fall fest, die Stimmung vor Ort, die war sensationell, die Stimmung in den Arenen. Wie war denn die Stimmung im deutschen Team? Wie viel hast du davon mitbekommen?
Man konnte das Team, ich finde, beim Wachsen zusehen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, ja.
Also wir sind da angereist mit diesen beiden Kroatien-Spielen im Rücken, die ja beide nun mal wirklich auch gut waren von der deutschen Mannschaft. Unabhängig davon mal, dass Kroatien noch voll auf einem ganz anderen Punkt in der Vorbereitung stand. Aber Deutschland hat ja zwei gute Vorbereitungsspiele. Wenn wir Island noch dazu nehmen, davor im Herbst, war ich wirklich sehr, sehr positiv gestimmt vor diesem Turnier. Und das kann ich mich auch daran erinnern, unsere erste Live-Schalte, da hast du mich gefragt, wie die Stimmung ist. Und ich fand, alle durch die Bank weg waren sehr positiv und optimistisch. Keiner hat jetzt gesagt, wir reißen hier die Bäume raus, sondern konnten das alle realistisch einschätzen. Aber Deutschland ist mit einem guten Gefühl nach Dänemark gereist und hat das ja auch zunächst mal bestätigt. So, dass vorne noch nicht alles rund läuft, war klar, war abzusehen. Das war aber auch keine ganz neue Erkenntnis und so weiter. Trotzdem war dann das zweite Spiel, das Serbien-Spiel, schon ein Schock für alle Beteiligte. Und das muss ich sagen, einmal vor Ort live zu erleben, wie schnell eine Stimmung kippen kann. So, natürlich auch mit dem Druck von außen. Das fand ich schon bemerkenswert. So, das hast du dann auch bei der Pressekonferenz gleich am nächsten Morgen gemerkt. Das saß allen tief in den Knochen. Das war so nicht eingeplant, logischerweise.
Ja, klar, im schlimmsten Fall hätte es dazu geführt, dass das Turnier nach der Vorrunde schon vorbei ist, wenn sie nicht gegen Spanien dann gewonnen hätten. Was waren für dich die größte Weiterentwicklung spielerisch bei der deutschen Mannschaft?
Es sind mehrere Punkte. Also, bevor wir aufs Spielerische gehen, finde ich, die wichtigste Erkenntnis ist, die Mannschaft hat unter Druck performt. Mhm. Immer wenn sie mit dem Rücken zur Wand stand, dann eben das dritte Spiel gegen Spanien, das Spiel gegen Frankreich, logischerweise auch als K.O.-Charakter oder mit K.O.-Charakter, und dann das Halbfinale, das waren die Spiele, in der die Mannschaft da war. Kroatien eigentlich mit am besten, da hat die ganze Mannschaft performt. Ansonsten war es ja immer vor allem mal so ein Rückraumspieler, der das Ganze an sich gerissen hat. Wobei mir das auch zu kurz kommt. Es lag dann ja nicht nur an einem Schlurow oder mal nur an einem Knorr. Aber das waren natürlich so entscheidende Momente, dass du immer so einen hattest, der herausstrahlte förmlich und das Spiel so ein bisschen an sich gerissen hat. Und das war eben auch wichtig. Und ich finde schon, dass man dann gesehen hat, wie sich dieses Team mit den Siegen dann, als man gemerkt hat, sie können unter Druck performen, ein Stück weit auch gelöster gezeigt hat. In den Gesprächen wirkte das so, aber nachher auch auf dem Feld. Und insbesondere dann mit den Spielen gegen Frankreich, gegen Kroatien auch, in denen sich diese spielerische Weiterentwicklung gezeigt hat. Im Finale haben wir gesehen, wir können 7 gegen 6.
Verrückt, oder?
Fand ich mega. Und der Rückzug war sensationell. Über die Abwehr brauchen wir sowieso gar nicht reden. Mhm. Hat aber eine eigene Podcast-Folge verdient, war die beste Defensive des Turniers. Dass die uns aber tragen würde, war auch im Vorfeld klar definiert. So.
Ist die Mannschaft denn reif für die Heim-WM 2027, nach allem, was du jetzt in den letzten 3 Wochen gesehen hast?
Ja, ich kann nach einer Silbermedaille schlechtes Gegenteil sagen. Ne?
Absolut.
Diese Silbermedaille kann natürlich Ansporn und Druck zugleich sein, aber auch wegweisend. So, und das gefällt mir eigentlich am besten. Wenn diese Mannschaft so wachsen kann, dann sage ich jetzt 3 Tage danach erstmal positiv. Insbesondere nicht nur aus Sicht auf Deutschland, sondern ich finde schon, dass Dänemark, das klingt jetzt zu hart, wenn man sagt, dass, ich meine, es ist der Europameister, an Vorsprung eingebüßt hat, aber sie waren ja gefühlt Galaxien weg bei der WM im letzten Jahr. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, nicht nur, weil Portugal Dänemark geschlagen hat, aber ich fand schon, dass, ich weiß nicht, wie es auf euch wirkte, ihr hattet ja auch die Analyse immer im Studio und so, ich fand schon, dass Dänemark auf der einen Seite nicht so dominiert hat. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn Dänemark dann trotzdem fast alles gewinnt und sich die Siege jetzt erkämpft,
reicht es halt immer noch.
Macht es das jetzt nicht noch schwieriger, Dänemark zu schlagen?
Ja, wir haben es auch thematisiert, wir haben es so formuliert, so der Nimbus der Übermächtigen hat so ein bisschen, den haben sie eingebüßt. Aber wie du schon sagst, es reicht dann eben immer noch, um so ein Finale zu gewinnen. Wenngleich, wenn man jetzt dieses Finale vergleicht mit dem Olympiafinale, sieht man halt schon, dass einfach der Abstand geringer geworden ist und dass dieser extreme Vorsprung, den Dänemark hatte, so in der Form jetzt nicht mehr da ist. Die entscheidende Frage ist ja, ist der nicht mehr da, weil Dänemark eingebüßt hat, oder sind die anderen einfach besser geworden?
Was ich auf jeden Fall als absolut positiv markiere, ist, weil wir immer sagen, Deutschland ist so auf einer Stufe mit Spanien, mit Norwegen, also mit eigentlich mit allen Teams so dahinter.
Und das sehe ich nicht mehr.
Sondern da sind wir jetzt drüber,
ja,
sagst du.
Find ja, finde ich schon. Ich würde uns jetzt nicht auf einer Stufe mit Spanien.
Aber das war ja so vor dem Turnier, ja, ja, sozusagen, absolut, die, genau, die Sprechweise.
Und da, finde ich, sind wir eine Stufe nach oben gerutscht.
Insbesondere Frankreich, ja, dieses Spiel, weil das haben wir nicht mit Glück gewonnen. Mhm. Das war wirklich ein tolles, auch mit Tempo angereichertes Spiel, bei dem wir den Titelverteidiger geschlagen haben. Jetzt wir aus Handball-Deutschland-Sicht, sage ich jetzt einfach mal. Und das fand ich eigentlich am coolsten. Mhm. So weiter. Weil das war schon, fand ich, mit dann so neben Dänemark auch logischerweise das dicke Ausrufezeichen, das Deutschland gesetzt hat.
Zwei Spieler haben es ins All-Star-Team geschafft, zwei deutsche Spieler. Mhm. Hättest du mit mehr gerechnet? Fehlt dir da jemand?
Ich finde immer so blöd, dass so ein All-Star-Team auch nur 7 Spieler hat und nicht 14 oder so, weil ich schon zum Beispiel Magnus Saugstrup da, habe ich auch mich mit Kolleginnen und Kollegen noch vor Ort unterhalten. Ist jetzt noch nicht die Antwort auf die Frage, aber ich finde schon, dass so einer da reingehört und so weiter. Aber wo stellst du den hin? Weil du kannst nicht Johannes Goller nicht in dieses Team nehmen. Mhm. Weil wenn du dir dieses Turnier anschaust, hat ein Johannes Goller jetzt nicht nur, weil er Kapitän und Führungsspieler dieser Mannschaft, einer der Führungsspieler dieser Mannschaft ist, dieses Spiel der deutschen Mannschaft und des Turniers einfach geprägt. Bei einem Turnier mit fantastischen Kreisläufern, wenn ich Portugal mir anschaue, wenn ich Frankreich mir anschaue, die sind, was die Kreisläuferposition anbelangt, vom Glück geküsst. So. Aber wir auch. Johannes Goller, wir haben sowieso 3 fantastische Kreisläufer gehabt, aber Johannes Goller, es war Kevin Möller vor dem Finale mir zugerufen auf Nachfrage, was kann der Mann eigentlich nicht? Mhm. So, hinten wie vorne, was der gegangen ist, und das hat ihm natürlich auch wahnsinnig gut getan, dass wir andere Kreisläufer im Team hatten, die dann also nach 10 Minuten mal reinkamen, dass er nicht mehr wie zu Beginn des Turniers durchpacen musste. Und wenn du dann schlau wechselst, was ich ja auch eine Entwicklung im Turnier, wenn du dann gezielter einsetzt und so weiter, dann hat der so maximal gut performt, auch spektakuläre Tore erzielt. Deswegen finde ich erstmal die, über Andreas Wolf brauchen wir nicht reden. Also was war das denn bitte? Es war wieder einmal unfassbar. Und das sind erstmal die Zwangsläufigen. Das müssen wir sagen. Auf den anderen Positionen gab es dann eben schon auch Spieler von anderen Ländern, die einfach noch konstanter geliefert haben, weil ich ja eben sagte, auf der einen Seite ist es ein Qualitätsmerkmal dieses Kaders, wenn du in jedem Spiel einen anderen hast, der heute performt, der heute die Mannschaft teilweise führt. Fürs All-Star-Team musst du natürlich konstant irgendwie liefern.
Dann nehme ich aber nochmal deine Antwort von dieser Frage vom Anfang, wo du sagst, wie kann man Johannes Goller nicht in dieses All-Star-Team wählen, und beziehe mich auf einen anderen deutschen Spieler und sage, wie kann man Julian Köster nicht in dieses All-Star-Team wählen? Mhm. Oder habe ich da zu sehr die deutsche Brille auf und sehe zu sehr seine Bedeutung für das deutsche Spiel und zu wenig den Kontext der anderen Mannschaften dann eben und den Vergleich mit anderen Spielern auf der Position?
Naja, die Frage wäre ja, auch wenn ich Julian Köster, also du erstmal hast ja recht, dass er ja auch, wie hat Florian Kehrmann es ausgedrückt, der stille Anführer sozusagen, glaube ich, so in etwa, in Balsam. Aber was hat Simon Pütlik für ein unfassbares Turnier gespielt? Also ich sehe keinen anderen auf dieser Position. Würde es Matthias Gitzel nicht geben, wäre Simon Pütlik der für mich jetzt persönlich der MVP dieses Turniers.
Absolut.
Und so weiter. Also die beiden zusammen waren outstanding. Es war ein Hochgenuss, diesen beiden Handballern
beim Spiel. Wir hatten es vorm Finale. Vorm Finale waren es 78% Torbeteiligung der beiden zusammen für die dänische Mannschaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. 78%.
Sie haben über die Hälfte aller Angriffe abgeschlossen von Dänemark. Und jetzt, also wir haben ja zum Beispiel diesen Rekord gesehen von Gitzel, der Sargosen mit dessen 65 Toren von 2020, dieser All-Time-Record, vom Thron gestoßen hat. Gitzel hat jetzt 68 Tore in einem Turnier geworfen, ohne 7 Meter. Mhm. Pütlik hat 64, hat also auch fast Sargosen noch geknackt. Das kam ja auch noch dazu. Und das haben wir Pütlik dann auch mal gefragt. Wie macht dich, weil das sagen wir immer, Gitzel ist ja nicht nur selber überragend, sondern er macht ja andere Spieler auch besser. Mhm. Und wie Pütlik uns das in diesem Interview erzählt hat, wie ein Gitzel, und dann kommt es ja manchmal einfach auch nur auf Details an, Zentimeter, wann beginnt, wo die Auflösehandlung und so weiter und wann positioniert sich wer wann wo, bei denen ist es ja blindes Verständnis, wie da der Ball weiterfliegt. Es ist unfassbar. So, es ist eigentlich, wenn du daneben stehst und das zum ersten Mal bei einer EM live in deren Halle siehst, ist es wie im Museum stehen. Mhm. Und das war schon krass.
Ja, die Füchse Berlin dürfen sich freuen auf dieses Duo. Ich glaube,
Ja.
das wird auch nochmal sehr beeindruckend, die dann gemeinsam in der HBL zu sehen. Und damit sind wir natürlich auch schon bei der HBL-Sicht auf diese Europameisterschaft. Gibt es einen Spieler aus der HBL, kein deutscher Spieler, sondern gerne auch anderer Nationen, der so stark aufgespielt hat, dass du sagst, auf den freue ich mich so richtig in der Rückrunde?
Könnte ich jetzt einige nehmen.
Du darfst auch mehrere nehmen.
Aber also von zum Beispiel auch aus dem Osterteam, August Petersen, der in Hannover die letzten Wochen vor der Monate vor dem Turnier konstant performt hat und da jetzt weitergemacht hat. Den fand ich klasse. Ja, man könnte jetzt die Dänen einfach so durchgehen, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber ich habe jetzt ja nicht ganz so viel mitbekommen, zum Beispiel was in Norwegen und in Schweden passiert ist. Aber das, was ich von Schweden gesehen habe, hat mir großen Spaß gemacht. Was ich von Island gesehen habe, hat mir... Was hat Island bitte auch das mit Blick auf die Zukunft für einen unfassbaren Rückraum? Mit Gísli Kristjánsson, mit Ómar Ingi Magnússon, mit Smarason und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich einfach stark zu sehen. So könnte man jetzt einfach weitermachen. Ich freue mich natürlich auch auf Dika Mem, auch wenn es dann nochmal ein Jahr weiter ist. Jedes Mal den live zu sehen, ist einfach echt cool. Aber dann gibt es auch so ganz junge Spieler, die ich richtig klar. Den Fis von Spanien zum Beispiel. Die Costa-Brüder musst du auch immer nennen. Die sind ja gefühlt gar nicht mehr so jung, weil sie jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, sind aber trotzdem immer noch verdammt jung. Dann hast du die zu nehmen. Patrick Andersson von Norwegen fällt mir noch ein und so weiter und so fort. Dafür ist die Podcast-Folge zu kurz. Aber es war insgesamt, haben wir so viele starke Spieler da gesehen. Denn da hat Dänemark einfach Thomas Arnoldsen nachnominiert, der aus seiner Verletzung wiederkam. Und steht da mit Pöttlik und Gitzel im Rücken.
Ist und performt von der ersten Sekunde an, als wäre er nie weg gewesen.
Ja.
Dika Mem hast du angesprochen, ja auch ein zukünftiger Neuzugang in der Deichenhandball-Bundesliga. Hat auch direkt mal warme Willkommensworte bekommen von Jannik Kohlbacher, der gesagt hat, der soll mal aufhören, hier so rumzuheulen. In der Liga kriegt er jede Woche auf die Fresse. Welches Element bringt er mit? Bringt er ein Element mit, was die Deichenhandball-Bundesliga so in der Form gerade noch nicht hat? Bringt er neue Impulse von dem, was du gesehen hast vor Ort?
Ja, ich glaube, es ist auch das Gesamtpaket. Ne? Also nicht nur diese Eleganz, die er in seinem Spiel hat, so die wir aber seit Jahren ja auch schon beim FC Barcelona bewundern. Er hat auch, und das ist rein positiv gemeint, so ein Star, wie soll ich sagen, so Star-Vibes, ein gewisses Ambiente, das er einfach auch mitbringt. Wenn man auf seinen Instagram-Kanal klickt, übrigens auch etwas, was dem Handball sehr gut tut, wenn wir von Gesichtern sprechen, die wir, um den Handball größer machen zu wollen, natürlich brauchen, die, mit denen wir uns identifizieren können. Und du kannst zu Dika Mem jede Meinung haben, aber man hat eine Meinung.
Ja.
Das ist schon mal cool, sozusagen. Also jetzt gibt es sicherlich auch viele, die jetzt hier zuhören und sagen, was hat der mit Dika Mem? Ich mag dessen Spielstil gar nicht.
Er ist jemand, der polarisiert, aber es wird über ihn gesprochen.
Exakt.
Und das ist am Ende das Entscheidende.
Genau, das sehe ich nämlich auch so. Und das bringt er mit.
Jetzt guckt man aus HBL-Sicht auf so ein Turnier Anfang Januar, aus Clubsicht natürlich auch immer mit ein paar Sorgenfalten und mit dem Gedanken, hoffentlich passiert nichts und bleibt natürlich nicht aus bei so einem Turnier. Wir haben die Verletzung von Lukas Jørgensen beispielsweise, Dani Bajens hat es erwischt, Jönsson bleibt nicht aus, hat aber natürlich dann auch immer einen gewissen Effekt auf die Rückrunde in der Handball-Bundesliga.
Deswegen ist es ja auf der einen Seite, machen wir natürlich auch im Kollegenkreis, wie unter allen Handballfans, die vielleicht auch Start 7 spielen und so weiter, dass man natürlich sich ab Sommer hinsetzt und sagt, wer performt wann wie und die Mannschaft marschiert jetzt vorne weg und ist souverän. Am Ende definiert, was heißt definiert, aber prägt so ein Turnier auch jedes Jahr immer wieder den Ausgang der Meisterschaft oder der Champions League. Wenn du eben nicht über 34 Spiele einen Titel entscheidest, sondern wenn es dann tatsächlich auf die letzten Sekunden im Viertelfinal-Rückspiel und so ankommst und du dann entscheidende Spiele, das ist jetzt nichts Neues, aber das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Jetzt ist es nicht ganz so schlimm gewesen wie in den letzten Jahren, so als einige Vereine da wirklich hart gebeutelt zurückkamen und trotzdem gehört es natürlich dazu, leider Gottes, ne? Das ist so.
Island hast du schon angesprochen, die bis ins Halbfinale gegangen sind. Eine der besonderen Geschichten dieser Europameisterschaft, eine weitere besondere sicherlich die Fans der Färöerinseln, oder?
Ja, das war Wahnsinn. Ich bin eigentlich traurig, dass sie nicht bis nach Herning gekommen sind.
Hätte sie gerne erlebt.
Das hätte ich gerne erlebt. Insbesondere, natürlich ist die Stimmung auch ein Thema gewesen. Ich habe viele Nachrichten während des Turniers bekommen, wie ich die wahrnehme, weil die natürlich absolute Gänsehaut Momente gebracht hat, wenn die Dänen gespielt haben. Dann war die Halle voll, die Nationalhymne, das absolute Highlight, wenn diese 15.000 so laut singen, dass du die Musik nicht mehr hörst, ah, da lief es mir eiskalt runter. Das war, und zwar immer. Das auch nicht abgestumpft beim achten Mal oder so. Aber es ist schon auch anzumerken, dass, wenn Dänemark nicht gespielt hat, die Halle schon leer war. So. Und das ist natürlich etwas, was Deutschland perfekt macht, wenn Deutschland ein Großturnier hat, die Hallen sind ja fast immer ausverkauft. So. Und alle haben Bock auf jedes Spiel. So. Und deswegen hätten die Färöer auch Herning mal gut getan. So. Island, Kroatien hatten ihre ganz eigene Ecke und Kurve sozusagen, wobei ich mich jetzt auch in dem Zusammenhang gerade mal frage, ob es eigentlich eine deutsche Ecke gab, habe ich nicht mitbekommen.
Ne, gefühlt saßen sie immer alle so ein bisschen versprenkelt. Hier mal ein paar, da mal ein paar, aber es gab nicht so diesen deutschen Block. So.
Und als die Kroaten gegen Island gespielt haben, es war wie beim Final Four, links und rechts die beiden Fanlager, das war cool. Aber was ich sagen möchte, ist, dass die Bilder natürlich von den Färöerinseln sehr beeindruckt waren. Ich meine, ich habe gelesen, dass teilweise Schulen und Kindergärten zu hatten.
Ministerium auf den Inseln. Geschlossen.
Das ist ja unglaublich.
Und bald keiner mehr da.
Alle waren da, alle haben sich das angeschaut.
Und dazu muss man ja sagen, und das ist ja das Erstaunliche, ich war ja im Dezember bei der Frauen-WM, da waren sie ja auch mit dabei, gleiches Bild. Also auch da war schon das halbe Land ausgestorben, weil die alle in Dortmund in der Halle saßen und den Frauen zugeguckt haben.
Heißt im Umkehrschluss, je mehr große Handballturniere sie spielen, desto seltener sind sie zu Hause.
Exakt. Es gibt da einen direkten Einfluss.
Aber was auch Fluch und Segen dann zugleich war, in Herning zumindest, es gab eine, ja, wie so eine Messehalle nebenan. Es war eine riesengroße Fanzone. Über 10.000 Quadratmeter groß, also fast für jeden Fan eine Quadratmeter. Da gab es jetzt nicht nur Essen und Trinken, da gab es Aktivierungsstände, Kinderschminken. Konntest an die Ballwurfmaschine gehen, du konntest selber auf die Torwand werfen. Es gab eine DJ-Area, die dänische Kabine, was wir eben hatten, wo wir die Hamburg-Fans hingesetzt hatten. Die wurde nachgebaut. Es gab ein Museum, wo du durchlaufen konntest, ein kleines aufgebautes. Also es war so viel da los. Das war zur Aktivierung sensationell. Und wenn du darüber sprichst, wie du ein Fanerlebnis in die Zukunft oder für die Zukunft generieren möchtest, dann gehört das zweifelsohne dazu. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, naja, wenn du so eine Fan-Area hast, kein Wunder, dass die Halle dann bei den anderen Spielen mal leer ist, weil sie da sind. Du verlierst da wirklich auch die Zeit. Du kannst dich hier festquatschen, da einen Kaffee trinken, da was essen und so. Wobei ich auch die Frage stelle, wird es diese Fan-Area nicht geben? Wären die denen dann alle in der Halle gewesen oder wären sie nicht gleich nach Hause gefahren? Weiß ich nicht.
Und auch da können wir wieder das umgekehrte Bild aufmachen zur Frauen-WM Ende letzten Jahres. Auch da gab es eine Fanzone.
Ja.
Und trotzdem waren die Hallen voll bei jedem Spiel.
Ja. Deswegen, ich war großer Fan dieser Fan-Area.
Ich stehe da auch total drauf.
Und hat wirklich Spaß gemacht, weil du einfach auch, du hast, wenn du so die Kids da alle gesehen hast und das Glänzen in den Augen, überall hingen wirklich bis zur Decke riesengroße Plakate von allen dänischen Spielern. Alles natürlich in Rot eingetaucht. Das war schon Next Level, muss man wirklich sagen.
Gibt es für dich so den einen Moment, wo du sagst, da erzähle ich meinen Kindern und Enkelkindern noch von?
Ja, aber der hatte nichts mit dem Turnier zu tun.
Erzähl ihn trotzdem, wenn du magst natürlich.
Ja, alle, die dabei waren, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Man wächst ja auch zusammen zu so einer Community unter den Reportern, die vor Ort sind. Und es war wirklich, dann ist man mal zusammen Kaffee trinken gegangen in der Mittagspause. Oder man hat sich ja jeden Tag dann auch nicht nur bei den Spielen, sondern bei den Pressekonferenzen getroffen und so. Und am Tag zwischen Halbfinale und Finale gab es in der Arena, in der Jyske Bank Boxen, ein Medienturnier. Da konnten dann die Medienschaffenden gegeneinander spielen.
Auch das hat übrigens jahrelange Tradition.
Und hast du da schon große Erfolge gefeiert auch? Mitgemacht und so?
Mitgespielt habe ich, ja. Ich habe verdrängt, ob es ein Erfolg war oder nicht. Ich glaube, wir haben uns immer auf so ein gerechtes Unentschieden am Ende geeinigt. Aber es ist einfach dieser Vibe, wie du schon sagst, man wächst vor Ort ja auch zu einem Team zusammen und teilt Dinge miteinander, die man so im normalen Alltag vielleicht nicht teilen würde. Und erlebt diese Zeit einfach sehr, sehr intensiv. Und dann eben auch zusammen Sport zu machen, in welcher Form auch immer, in dem Fall halt Handball zu spielen, verbindet halt einfach nochmal. Ne? Also jemand, mit dem du da Handball gespielt hast, dem wirst du die nächsten 30 Jahre anders begegnen, als wenn du nicht mit ihm dort Handball gespielt hättest. Das ist einfach so.
Dann frage ich mich, wie sie mir jetzt begegnet.
Du warst Trainer
ich war der dieser Trainer,
Mannschaft.
Ja. Das
und
war,
ihr seid Dritter geworden.
Das war von dreien.
Das du solltest es doch nicht sagen vom Mensch.
Ich hab das deutsche Medienteam zur Bronze gecoacht, das muss man sagen.
Genau, das ist die Formulierung, das ist der Vibe, den wir hier haben wollen.
Bei diesem Erfolg bin ich nach dem Turnier in der Kabine auch von meinem Amt zurückgetreten. Es sind Tränen geflossen, nicht nur der Trauer. Nein, die Wahrheit ist, also es gab dieses Turnier, ich war mir gar nicht so bewusst, dass es dieses Turnier gab. Und es gab vormittags dort vor dem großen Finale den großen Pressetermin mit allen Spielern von Deutschland, allen Beteiligten von Dänemark. Und dann konntest du sie alle dort interviewen. Und dann, kurz danach, wurde das abgebaut. Sozusagen war das Handballfeld wieder da. Und dann gab es da Hallen-DJ. Die Hallenshow sozusagen lief mit Hallensprecher und so weiter. Das heißt, nach den Toren wurde Musik gespielt und so weiter. Es gab Ansagen. Und ich hatte mich eigentlich nur dann zum Zuschauen da. Ich hatte gar keine Sportsachen dabei und wollte dann zuschauen sozusagen. Und wollte aber so gerne mal auf diesen Buzzer drücken. Ich wollte so gerne mal einen Timeout buzzern und habe gesagt, ich bin jetzt der Trainer und so weiter. Und dann haben wir auch so einen Kreis gemacht. Also es gab drei Teams. Es gab das deutsche Team, weil aus Deutschland die meisten Journalisten vor Ort waren. Dann gab es so ein Team, ja, ich sag jetzt mal Rest of the World sozusagen, und ein ERF-Team von ERF-Vertreterinnen und Vertretern. Und zweimal 5 Minuten pro Match, jeder gegen jeden. Und ich habe mich dann an die Seitenlinie gestellt und so weiter. Und sogar der Kollege Tammo Schwarz von den Kieler Nachrichten hat darüber sogar eine Kolumne nachher geschrieben. Unter der Überschrift zum Glück hat sich niemand verletzt. Also, es wurde, sagen wir mal so, es gab einige taktische Dinge, die man in einem Trainingslager nochmal hätte ausmerzen müssen, dass wir plötzlich im 6 gegen 6 mit 2 Kreisläufern unterwegs waren und so. Das habe ich leider nicht austreiben können und so weiter. Und
aber hast du den Buzzer gedrückt?
Nein, das ist das Problem. Ich durfte nicht. Mir wurde es verboten. Ich stand schon da und dann kam aber das Kampfgericht an und hat gesagt, wir haben leider nicht genug Zeit. Okay. Die Halle ist in einer Stunde weg und so. Und dann wurden wir wirklich, wirklich gnadenlos verpfiffen. Das muss man hier an dieser Stelle so deutlich auch sagen. Und ich habe mich dann mit den Schiedsrichtern auch sehr, die fanden das natürlich auch alles sehr lustig. Ich habe den Videobeweis gefordert und so. Die kamen auch aus dem Lachen nicht mehr raus und so. Wir haben da ganz klar im Raum verteidigt worden und solche Geschichten. Es war wirklich ein Skandal. Und dann wurden wir natürlich gnadenlos ausgekontert. Wenn beim ERF-Team dann aber auch noch Andrea Lekic, die ehemalige Welthandballerin, mit dabei ist.
Andrea hat mitgespielt.
Die hat mitgespielt und die Pässe aufgezogen. Das war Wahnsinn.
Da hattest du natürlich dann auch wenig Chance.
Ich habe dann auf eine 5-1 umstellen lassen, aber wir hatten keine Chance, ehrlicherweise.
Aber waren denn die ehemaligen deutschen Profi-Handballer, die ja auch zum deutschen Medienteam gehören, Sven-Sören Christoffersen, Yogi Bitter, die waren nicht dabei?
Wir hatten einen dezimierten Kader, ehrlicherweise.
Ja gut, das ist ja dann unfaire Voraussetzung.
Wir haben alles rausgeholt, was ging, ja, sagen
absolut.
Wir so.
Und das Gute daran, dass du den Buzzer nicht drücken durftest, ist ja, du konntest ihn nicht zur falschen Zeit drücken.
Ja, das ist allerdings wahr, das hast du jetzt gesagt.
Um mal bei einer der Geschichten dieser Europameisterschaft zu bleiben. Lass uns vielleicht aus deiner Sicht nochmal draufschauen. Ja, du warst in Herning. Es war eine große Distanz zwischen dir und dem redaktionellen Team in Köln vor Ort. Gott sei Dank nur eine räumliche Distanz. Du hast es ja schon gesagt, wir haben jeden Tag sehr, sehr viel miteinander gesprochen und auch zusammen die Sendung geplant. Aber du hast natürlich trotzdem aus der Ferne mitbekommen, was da in Köln passiert ist. Du hast das Studio vorher gesehen, du hast gesehen, mit wie vielen Experten wir da zusammengearbeitet haben. Welchen Schritt hat dein gemacht, gerade im Vergleich zu 2024, wo wir das erste Mal eine Europameisterschaft übertragen haben?
Jetzt muss man dazu sagen, dass 2024 für uns die Premiere für so ein Großturnier war. Ja. Und ich finde, dass wir auch da schon für uns einen Riesenschritt damals gemacht haben. So, und das meine ich so selbstbewusst, wie es klingt, aber auch so wie ich sage, es war für uns ein riesen logistischer Aufwand damals, auch wenn es in Deutschland stattgefunden hat.
Absolut.
Erstmals auf 2,5 Wochen so eine Strecke jeden Tag so viel Fernsehen zu machen sozusagen. Das hatten wir bis dato einfach noch nicht. So, das waren jetzt die ersten Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und konnten
das. Wir hatten natürlich auch viele Menschen im Team, die das zum allerersten Mal in
exakt,
gemacht haben.
Genau. Ja. Und haben, wie ich finde, in diesem Jahr erstmal optisch natürlich nochmal durch dieses Greenscreen-Studio den nächsten Step gemacht, und weil man will sich natürlich immer weiterentwickeln, ne? Das ist jetzt gar nichts Negatives gegenüber 24, sondern einfach so ein Step vor den nächsten und so weiter, und finde schon, dass es ein Unterschied ist zwischen, du machst Fernsehen über eine Saison, hast aber nicht jeden Tag Spiele, dann machst du ein Format hier, machst du da den Podcast, machst du da den nächsten Talk und so weiter und hast dann wieder Live-Spiele von donnerstags bis sonntags oder montags. Und jetzt hast du ja wirklich auf Strecke gesehen, fast 3 Wochen lang jeden Tag gesendet. Da steckt einfach so viel mehr dahinter. Es ist jetzt nicht, also es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach jeden Tag ins Studio fährst und dann talkt ihr ein bisschen und dann guckt ihr die Spiele. Genauso wenig ist es bei uns so, ich fahre in die Halle, gucke mir das Deutschlandspiel an, stelle 4 Fragen, fahre wieder nach Hause. Was da an logistischem Aufwand dahinter steckt, was man eigentlich so gar nicht sieht, das ist ja eigentlich noch die viel größere Herausforderung, neben so einer Sendestrecke, die als solche schon groß ist. Und ich finde, das zu organisieren und alle, die so etwas schon mal gemacht haben, alle, die vielleicht bei anderen TV-Sendern oder Radiostationen oder wo auch immer im Medienbereich aktiv sind, werden genau wissen, was wir meinen. Das ist, was du als Fernsehzuschauer gar nicht siehst. Das ist das, was, das Ding wird ja auch nicht seit Dezember geplant. Das ist ja eine Riesenstrecke vorher schon.
Die Kollegen, die dafür verantwortlich sind, fangen jetzt an, 27 zu planen.
Genau.
Und sind damit fast schon zu spät dran.
Ja.
Also genau. Da steckt ein Jahr Arbeit drin, ja. Mindestens.
Ja. So, das mal das ein. Und dann das natürlich, was nach außen wirkt, worauf wir, ich glaube, das können wir jetzt in aller Bescheidenheit auch mal sagen, sehr stolz drauf sind, wie viel Expertise wir hatten.
Absolut.
Wie viel, weil das muss man ja auch mal sagen, ich hoffe, ich kann da für uns beide sprechen, aber wir versuchen ja mit unseren Fragen, mit den Moderationen, die wir machen, die Gäste, die wir haben, scheinen zu lassen. Mhm. So. Und die Sendung ist am Ende nur so gut wie der Gast, der es dann, im besten Fall bringen wir mit unseren Fragen den Gast dahin, dass das auf den Punkt trifft, in der Analyse zum Beispiel, dass der Fernsehzuschauer sagt, genau jetzt habe ich es verstanden, genau so war es oder genau so sehe ich es auch.
Ja.
Und dann war es eine gute Sendung. Mhm. So. Und diese Expertise zu haben, mit so viel, und da sind wir auch wieder im Handball, mit so viel Demut auch, wie sie da alle rangegangen sind, wie auch wieder Stars zum Anfassen, mehr Nähe geht nicht, wie wir immer sagen. Genau das haben wir doch jetzt gelebt.
Absolut. So. War für dich, oder wer war für dich so die positivste oder vielleicht überraschendste Entdeckung in diesem riesen Expertenpool? Da waren ja auch Leute dabei, die sowas vorher tatsächlich noch nie gemacht haben, die da Premieren gefeiert haben, einer nach dem anderen. Und ich finde, wir haben es alle durchweg richtig, richtig gut gemacht. Aber gibt es so eine Person, wo du sagst, boah, den oder die würde ich gern regelmäßiger im Handball sehen auf der Position?
Kretsch und Pommes fand ich ganz gut.
Ja, die waren okay.
Die sollten wir nochmal einladen.
Mimi könnte auch häufiger kommen.
Na, also wie du sagst, ich fand sie alle mega cool. Mhm. Aber, ja, was kann man denn sagen? Also alle haben natürlich ihre eigene Qualität eingebracht. Also ich fand Antje Döll überragend. Mhm. Ich fand Timo Kastening, der auch das Finale ja kommentiert hat, fand ich mega.
Ja.
Gleiches gilt für Florian Kehrmann. Mhm. Dass wir so einen, jetzt klingt es hier alles nach Selbstbeweihräucherung, aber ich finde einen Florian Kehrmann, der sich auch Kantamahe, die sich da aus der Liga, aus dem Spielbetrieb dahinsetzen, sie könnten auch, müssten vielleicht sogar gerade Testspiele absolvieren, setzen sich dahin. Fabian Wiede kommt von den Füchsen Berlin.
Henrik Pekeler, live to
see. Exakt, ja. So, und jetzt können wir mal weitermachen. Ich sage ja, wenn ich den einen nenne, dann ist der andere nicht abgeholt. Deswegen will ich eigentlich gar keine Namen nennen, deswegen nicht. Aber dass wir sie alle da hatten, das fand ich stark. Und das kann man einfach auch an dieser Stelle mal sagen.
Absolut. Kretsch und Pommes hast du angesprochen. Die Harzblut.
Aber für alle, die wir jetzt nicht genannt haben.
Ich glaube, wir hatten sie alle. Ich gucke gerade mal auf meine Liste. Ich glaube, wir haben niemanden vergessen.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden, aber ich denke auch...
Wir hatten sie alle drin. Also ich wüsste jetzt nicht... Heinevetter haben wir vergessen. Silvio Heinevetter war natürlich auch noch mit dabei. Ja. Auch eine sehr, sehr große Bereicherung.
Der Vertriebler unter den Kommentatoren und Experten aufgrund der Abschlüsse, die er liefert.
Genau. Schönes Sprüchefeuerwerk da im Spiel gegen Götzi. Ich bin mir nicht sicher, ob Götzi das zu 100% gut fand. Es war eine Herausforderung, hatte ich das Gefühl. Okay. Aber natürlich wahnsinnig unterhaltsam, was Heinevetter da gemacht hat. Die Herzblut-Crew hast du angesprochen. Ja. Kretsche, Pommes und Mimi, die ja auch den nächsten Step gegangen sind, indem sie eben ja, für den Second Screen kommentiert haben. Du konntest ihnen beim Handballschauen zugucken. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast. Die Zeit hattest du wahrscheinlich wenig vor Ort.
Aber ich habe jetzt nachgeschaut, ehrlich
gesagt. Du hast nachgeschaut, sehr gut. Und du kriegst natürlich auch mit, wie so die Reaktionen von außen sind. Ist auch das eine Weiterentwicklung, die der Handball ganz dringend braucht, das anbieten zu können? Die Zahlen waren zumindest sehr, sehr überzeugend und sprechen dafür, dass die Leute Bock haben auf sowas. Sonst hätten wir es ja auch nicht so oft gemacht.
Naja, erstmal haben sie ja mit ihrem Format sowieso schon eine riesen Fangemeinde. So, das muss man einfach sagen. Und jetzt kann man auch davon halten, was man möchte. Und ich bin, dieses Geheimnis können wir exklusiv lüften, großer Fan. Aber im Ernst jetzt, wenn wir auf andere Sportarten schauen, jetzt rein medial betrachtet Und wir wollen ja schon auch, dass der Handball olympisch bleibt. Wir wollen, dass der Handball eine gewisse Relevanz bekommt, dass er nicht so abgedreht wird, vielleicht wirkt wie andere Sportarten, aber dass er schon auch sich medial noch größer aufstellt. Auch dafür machen wir es ja hier. Und in anderen Sportarten gibt es auf Plattformen wie Twitch, wie YouTube etc. diese sogenannten Live-Reactions, wo 4, 5 Freunde zusammensitzen, Fußballspiel zum Beispiel gucken und haben Tausende an Zuschauern, die das sich anschauen, wie die sich ein Handballspiel anschauen. Oder ein Fußballspiel anschauen. Mhm. Das jetzt in den Handball rein zu transferieren, mit einfach den Größten, die wir haben, und das natürlich auch, das ist ja das, was das so ausmacht, warum wir sie ja auch so schätzen, dass sie Unterhaltung und Expertise verbinden. Sie können erklären und sind dabei auch noch lustig. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob man mehr lernt oder mehr weint vor Lachen, wenn man sich das anguckt. Jetzt gibt es natürlich, ich kann jeden verstehen, der sich sagt, ich brauche meine eigene Ruhe. Ich muss das Spiel erstmal in Ruhe gucken und so weiter. Ich gucke Herzblut lieber als Talk, dann 2 Tage nach dem Spiel. Ist ja auch möglich. Mhm. So. Und aber für alle die, die das auch unterhaltsam genießen wollen, ist es natürlich perfekt. Und wenn wir dann darüber reden, dass wir den Handball auf eine neue Stufe bringen wollen, indem wir auch Entertainment-Formate bringen und nicht immer nur so reingefahren sind, da könnten wir uns jetzt Stunden drüber unterhalten, wo Handball noch medial gesehen Riesendinge zu tun hat einfach, gehört das auf jeden Fall dazu. Mhm. So. Es muss ja gar nicht auf Twitch sein. Wir machen es jetzt bei Dein. Vielleicht gibt es irgendwann auch Leute, die, ich meine, Jari und Lennart sind ja auch auf Twitch so ein bisschen unterwegs und gucken sich das Ganze gerade an. Also da hinzukommen, finde ich mit Dein einen wahnsinnig wichtigen Schritt. Mhm. Und dass wir es ja auch nach 2 Mal, es gab ja 2 Streams davon, gemerkt haben, ey, das trifft auf Zustimmung und Wohlwollen und dann das auch nochmal fürs Halbfinale und Finale mit reinzupacken, persönlich fand ich den richtigen Schritt.
Jari, hast du angesprochen, der ja auch mit dabei war, uns immer wieder die Einblicke gegeben hat in die Social-Welt. Jamal, der mit seinem Analyse-Tool da auch die Sendung einfach fachlich total bereichert hat. Also sehr, sehr viele verschiedene Elemente, die das Ganze dann eben zu einem, glaube ich, ganz guten Produkt gemacht haben.
Das hast du ja jetzt alles live erlebt in Köln.
Ja.
So, ich war ja nur ich war ja ganz weit weg. Ich habe ja nur ein bisschen was mitbekommen. Jetzt musst du mal auspacken. Was ist wirklich passiert hinter den Kulissen? Dafür sind wir doch hier.
Ich habe eine Schweigepflicht unterschrieben. Die wirklichen Details, die kommen nicht ans Licht. Ich sage nur so viel, es war eine sehr herausfordernde, aber auch sehr, sehr schöne Reise, weil es gibt ja nichts Schöneres, als an schwierigen Situationen und Herausforderungen zu wachsen, sie gemeinsam zu bewältigen und am Ende des Tages Lösungen zu finden und ein gutes Produkt abzuliefern. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Man kann immer darüber diskutieren, was man persönlich mag oder nicht mag. Man kann auch über Fehler, die passiert sind, diskutieren. Die passieren eben. Wichtig ist eben, was macht man draus? Welche Entwicklung geht man? Und ich glaube, da ist eine ganz klare Entwicklung von der ersten bis zur letzten Sendung erkennbar gewesen. Das ist das, was mir immer wichtig ist, dass jeder, der an so einer Produktion beteiligt ist, eben auch nach einer Sendung sich selber hinterfragt und guckt, an welcher Stelle kann ich vielleicht nochmal 10% mehr in dieses Produkt reingeben. Das ist passiert, der Weg wurde von allen gegangen und das ist für mich dann am Ende des Tages unterm Strich das Entscheidende. Und das Ergebnis, über unsere Zahlen dürfen wir nicht sprechen, die kennen wir beide auch gar nicht, genauso wenig wie die Leute da draußen, aber es gibt die Zahlen der Öffentlich-Rechtlichen und wenn wir dann da auf die Fakten schauen und über 12 Millionen, fast 13 Millionen im Finale haben im ZDF, über 50% Marktanteil, über 60% in der jungen Zielgruppe, dann muss man ganz klar, glaube ich, sagen, dass alle, die medial an dieser EM beteiligt waren, klar, Grundlage ist der sportliche Erfolg, aber alles das, was medial daraus gemacht wurde, mir ein gutes Gefühl für die Zukunft des Handballs gibt.
Aber da sind wir jetzt beim Punkt, dass das nicht abebbt sozusagen. Wir sind jetzt auf der Spitze. Natürlich kriegst du es nicht ganz transportiert durch ein ganzes Jahr, aber auch mit Blick auf die WM im kommenden Jahr im eigenen Land müssen wir es doch jetzt gerade schaffen oder weiter angehen, dass wir, was heißt denn den Handball in die Zukunft führen? Das heißt, Geschichten erzählen und das heißt, Gesichter aufbauen, mit denen wir uns identifizieren können. Was heißt wir? Also auch die berühmte jüngere Zielgruppe. Wovon träume ich zum Beispiel? Ich träume davon, dass wir irgendwann es schaffen, dass der 11-, 12-jährige, jetzt bereits spielende Junge, das im gleichen Alter sich befindende handballbegeisterte Mädchen auf dem Schulhof nicht nur mit Freunden darüber diskutiert, wohin wechselt Florian Wirtz, sondern was macht Johannes Goller, Marco Grigic oder wer auch immer in 15 Jahren groß ist, dass man dorthin kommt. So, und da gibt es doch jetzt ganz, ganz viele Ansätze, wo die Clubs eine große Verantwortung haben, vielleicht kann man an dieser Stelle da mal appellieren, in Zusammenarbeit natürlich auch mit deinen beispielsweise, aber auch mit so vielen anderen Dingen, erstmal ihre eigene Marke plus ihren eigenen Spieler dahin zu bekommen. Also, dass ich eben weiß, der spielt nicht nur für Deutschland, der spielt auch für die SG Flensburg-Handewitt oder für den THW Kiel oder für den SC Magdeburg oder die Füchse Berlin oder für wen auch immer. Das ist mal das Erste. Dass dann zum Media Day die drei größten Gesichter auch geschickt werden, die für diesen Verein möglicherweise stehen. Und da bin ich bei den Spielern, die übrigens auch eine gewisse Verantwortung haben. Ich kann jeden verstehen, geht mir genauso, der nicht alles preisgeben will, weil vielleicht man das gar nicht möchte, weil wen interessiert es, was ich heute Morgen frühstücke? Wen interessiert es, was ich sonst wann mache und so weiter? Aber nicht nur posten, sage ich jetzt mal, ganz plakativ, dass heute Spieltag ist und wie das Spiel ausgegangen ist. Sondern vielleicht, und es muss übrigens auch Content machen in den sozialen Medien, da bei diesem Thema sind wir dann. Und das gehört nämlich auch dazu. Was, da kann man halten, was man will, aber es ist essentiell wichtig. Und es geht dann nicht nur darum, dass es in Anführungsstrichen cringe sein muss. Das ist, Handball-Content muss nicht so sein. Es gibt so viel davon, aber es gibt noch ganz viele andere, in Anführungsstrichen coole, seriöse, wo ich meine eigenen Werte vertreten kann. Und ich glaube, dass wir so viele Spieler haben, die das interessant machen können, uns mitnehmen in ihren Tag und so weiter und über unterhaltsame Art und Weise oder seriöse Art und Weise, jeder wie er ist, sozusagen uns mitnehmen, um dann auch als Gesicht, sie profitieren dann auch selber davon übrigens, ohne das Gesicht zu verlieren. Ich kann auch jeden verstehen, der dann sagt, oh, ich will das eigentlich gar nicht machen, wenn ich mich jetzt online präsentiere und die nächsten drei Spiele nicht so laufen. Puh, dann kriege ich aber Gegenfeuer. Ja, aber das ist halt mittlerweile im Jahr 2026 part of the deal, sozusagen. Eine gewisse Präsenz brauchen wir, wenn wir olympisch bleiben wollen, wenn wir den Handball wirklich, und darum, wenn wir reden über, wie führen wir den Handball in die Zukunft, reden wir genau darüber, wie präsentieren wir den Handball in der Gesellschaft und so weiter. Und jetzt klingt es mal so plakativ, er redet nur von Instagram und so weiter, aber das ist nun mal nur ein Beispiel, aber es ist ja essentiell wichtig. Und deswegen finde ich, dass es so viele verschiedene Baustellen gibt, an denen wir alle dran beteiligt sind. Und da gehört so etwas auch mit dazu.
Und jetzt hast du gerade selber schon gesagt, du kannst es verstehen, wenn jemand nicht allzu viel über sich preisgeben will, weil du willst es ja auch nicht. Habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für dich, weil wir starten jetzt rein in die zweite Kategorie unseres Podcasts und in der geht es jetzt tatsächlich mal ausschließlich nur um dich.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Und deinen Werdegang, lieber Vom. Kurze Pause für euch und dann gehen wir rein in die bewegende, in das bewegende Leben des Finn Ole Martins. So, weiter geht's mit Hand aufs Herz. Finn Ole Martins, genannt Vom, ist weiterhin bei uns zu Gast. Und wer sich schon immer gefragt hat, wo kam der eigentlich her und was hat der gemacht, bevor er bei dein ist, dem kann ich schon mal verraten. Er hat wahnsinnig viel gemacht. Er hat wahnsinnig verrückte Sachen gemacht und über die werden wir jetzt natürlich gleich sprechen. Aber wir starten erstmal in deiner Kindheit und in deiner Schulzeit. Du bist aufgewachsen in Preetz, das ist bei Kiel.
In der schönen holsteinischen Schweiz, so ist es.
Ja. Genau. Heißt es automatisch, du warst Kiel-Fan als Kind? Oder welche Bedeutung hat Handball überhaupt in deinem Leben als Kind gehabt?
Also alle meine Freunde haben Handball gespielt und meine früheste Erinnerung ist Handball AG, so zweite Klasse oder so in der Grundschule, wo ich das ein Jahr gespielt habe, selber auch. Und da hat sich, glaube ich, schon angedeutet, dass es eine erfolgreiche Trainerkarriere werden würde.
Und mit so dem dritten Platz von drei Mannschaften.
In meiner Familie selbst war Fußball ein größeres Thema tatsächlich. Das heißt, ich war auch sehr oft im Stadion, Holstein Kiel, HSV etc., aber ohne jetzt eine Affinität irgendwie für den HSV oder so jetzt zu entwickeln, aber war selber, die Handballverbindung war durch Freunde, sage ich mal. So. Und habe dann, ich persönlich muss sagen, ich komme tatsächlich eher aus der Musik, Ich habe wahnsinnig viel in der Musikschule und so und danach in der Schule in Schulbands, Big Band und so weiter gespielt.
Du hast Klavier gespielt, Gitarre und Ukulele und die wird zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal Thema werden.
Oh.
Da kommen wir dann drauf.
So, und
spielst du die Instrumente heute noch?
Also kannst zu wenig Zeit, genau, aber damit ging es so los und hat tatsächlich mir diesen späteren Weg, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gebahnt, weil wie soll ich sagen, in der Schule, wie gesagt, es gab diese ganzen Möglichkeiten, im Orchester zu sein, in der Band zu sein und so. Und ich wusste aber immer schon, das sind so meine ersten Erinnerungen, Fußball-WM 2006, Handball-WM 2007, da saß ich vorm Fernseher, habe den Ton ausgemacht und habe die Spiele selber kommentiert. So. Und ich wusste immer, eigentlich will ich so die Interviews führen. Ich möchte gerne so Reporter werden. Das fand ich eigentlich richtig cool. Und habe dann, mein Bruder hat Fußball gespielt und habe da so eine Hallenzeitung geschrieben und so und dann immer so irgendwie versucht, so in meinem Umkreis zu gucken, wo kann ich mich kreativ irgendwie einbringen. Und dann, es muss so 10. Klasse gewesen sein etwa, wollte ich unbedingt auf dieser großen Aula-Bühne, für uns waren so die Topstars, so die in der Oberstufe irgendwie da auf der Bühne standen, Konzerte gegeben haben und so weiter, da wollte ich auch hin. Und ich wollte unbedingt mal so ein Konzert moderieren, wo die ganze Halle aber voll ist und gute Laune ist. So, und dann habe ich mit allen Leuten, mit denen ich so musiziert habe, gefragt, habt ihr Bock und so, und dann aus der Band, dann die Big Band dazugeholt, dann den Chor dazugeholt. Ich war im Sprachprofil, habe dann die ganzen Mitschülerinnen da und Mitschüler, die singen konnten, gefragt, habt ihr Lust mitzumachen? Und dann haben wir ein Jahr wirklich, habe ich die Aula gebucht, und dann haben wir ein Jahr lang das Ganze geprobt sozusagen und haben dann ein Jahr danach in der 11. Klasse so ein riesengroßes Schulkonzert auf die Bühne gestellt, was ich dann moderiert habe. Das war so für mich das absolut Größte. Das haben wir dann noch 4 Jahre gemacht, auch nach dem Abi noch 2 Jahre insgesamt. Und das war für mich so das Allercoolste, sozusagen auf dieser Aula-Bühne zu stehen. Und habe dann, wie gesagt, ganz viele Freunde, die beim PTSV in der Oberliga bei den Schuster-Jungs gespielt haben und auch das ein oder andere Probetraining habe ich probiert, sage ich mal, aber ich habe wirklich was, hat sich bei den Bundesjugendspielen angedeutet, wurftechnisch gar kein Talent. Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, auch dahingehend kein Talent. Also ich kann auch sagen, an mir ist keine Tischtennis-Profi-Karriere vorbeigegangen, Fußball auch nicht, Radsport auch nicht und so weiter. Und was ich aber so toll fand, ist, dass dann die Leute, die beim PTSV gespielt haben, irgendwann gesagt haben, aber du möchtest doch auch bei den Heimspielen dabei sein und so, hast du nicht Bock, irgendwie unser Hallensprecher zu werden. Mhm. So ging das dann los, dass ich dann nach dem Abi dann auch in der Halle sein durfte und dann da Hallensprecher wurde.
Da sprechen wir gleich drüber. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf deiner Entwicklungslandkarte, würde ich sagen. Aber wir gehen noch mal kurz in diese Anfangszeiten zurück und hören jetzt hier jemanden, der genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Leidenschaft für den Sport, aber nicht im Sinne des Sports selber machens, sondern im Sinne des Darüberredens, sehr, sehr nah begleitet und beobachtet hat.
Lieber Finn-Ole, hier ist dein Bruder. Es ist ja wirklich bemerkenswert, was für eine Karriere du in den letzten oder in den vergangenen Jahren zurückgelegt hast. Ich muss tatsächlich des Öfteren immer daran denken, wie wir früher bei uns, bei unseren Eltern im Garten, einfach gebauten Toren Fußball gespielt haben, auch mit Papa zusammen oder auch bei uns unten auf dem Fußballplatz in der Straße. Das waren schon echt verrückte Zeiten. Vor allem, als ich in der D-Jugend damals auch im Fußballverein gespielt habe, hast du ja schon immer angefangen, Berichte und so Hefte zu schreiben über die Spiele, wer wann wie gespielt hat, wer welche Tore geschossen hat. Und damals war ja schon abzusehen, dass du ja das mit dem Journalismus im Bereich Sport prädestiniert ist für dich. Aber dass das in Richtung Handball geht, das war tatsächlich für mich zum Beispiel gar nicht absehbar. Von daher echt krass, wie du dich da jetzt gemacht hast. Aber ich erinnere mich immer sehr gern an die Zeit zurück. Das war echt eine schöne Zeit. Aber du bist jetzt einen Weg gegangen und du machst das alles echt klasse. Von daher mach weiter so, bleib so wie du bist. Toi, toi, toi. Und alles Gute für deine Zukunft.
Dein Bruder war das. Jan Per Martins. Deine Eltern standen auf Doppelnamen.
Ja, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ja. Das Vielen Dank. Da werde ich ihm heute Abend eine dicke Umarmung geben. Wir sind heute Abend zusammen im Stadion.
Ach, er kommt auch mit.
Ja,
bei Holstein Kiel seit heute. Holstein
Kiel gegen VfB Stuttgart im Pokal. Das gucken wir uns an und vielleicht habe ich bis dahin die Sprache wiedergefunden. Ja, das hat mich gerade sehr, sehr begeistert. Und waren, sagen wir mal so, harte Duelle damals auf dem Fußballplatz. Das hat mir Bock gemacht. Zumal es natürlich auch, ich möchte nicht mein Gegner gewesen sein, im Sinne von, wir haben ja alle Fußball gespielt dann so gegeneinander. So, wir haben so Holzklötze, so Baumstämme gehabt als Torpfosten. Und alle haben Fußball gespielt. Nur ich habe halt dabei ja immer laut geredet und das ja auch kommentiert. Mhm. Also ich kann auch jeden verstehen, der gedacht hat, der Typ ist nicht ganz richtig, was stimmt da nicht mit dem? Und weil jeder natürlich dann auch ein Spieler war. So der eine war dann irgendwie Schweinsteiger, der andere war Klose oder so.
Wer warst du? Bela Reti.
Gefühlt ja. Ja. Also insofern, das war eine wirklich coole Zeit. Mhm. So. Und wie gesagt, weil er sagt, das war mit Handball so nicht absehbar. Wie gesagt, er hat Fußball gespielt. Mhm. Und ich kam so aus einer Fußballfamilie und habe da deswegen auch meine ersten Schritte sozusagen in diesem Bereich gemacht und bin dann durch Freunde eben auch zum, so ist ja bei meisten der Weg, ne? Die einen kommen durch die Familie zum Handball, die anderen durch Freunde und so war es dann später eben bei mir. Mhm.
Und daraus ist dann ganz, ganz viel entstanden. Aber ich glaube vorher, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es von der zeitlichen Reihenfolge war, vorher gab es noch ein Volontariat, oder? Bevor das beim...
Das kam später, ja.
Das Volontariat kam später. Mhm. Dann lass uns erst über die Zeit beim Preetzer TSV sprechen. Dein Weg zum Handball. Du hast gesagt, es kam über Freunde. Es war so dein erster richtiger Kontakt eigentlich mit der Sportart und vor allem eben dann auch mit der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein. Und du hast dann nach den Spielen einfach die Spieler interviewt. Und ganz am Anfang nur als Tonspur. Und dann irgendwann mit Kamera und Licht und Pult und bist dann da quasi als Alleinunterhalter mit 80 Kilo Gepäck durch Schleswig-Holstein getourt.
Ja,
also stimmt. Angefangen beim Preetzer TSV, aber es hat sich ja dann irgendwann auch ausgeweitet auf andere Vereine. Also ganz, ganz viel, du hast damit natürlich kein Geld verdient damals. Nee. Ganz viel Eigeninitiative, Engagement. Jetzt hören uns mit Sicherheit auch viele Menschen zu, junge Menschen, die, und die Frage bekommst du ja auch oft, wie wird man Sportjournalist? Wie wichtig war diese Eigeninitiative, dieses Engagement, ohne irgendetwas zurückzuerwarten, also ein Invest, von dem du nicht weißt, ob es sich irgendwann auszahlt? In meinen Augen war das die Basis für alles andere, was danach kam. Siehst du es ähnlich?
Ja, einfach machen ist die Antwort. Egal was, egal wie. Und er hat sich von Tag 1 ausgezahlt. Weil mein Traum war immer, wie gesagt, irgendwie Leute zu interviewen, Fragen zu stellen, Reporter zu sein. Mein Traum war jetzt nicht, oder ich bin jetzt nicht in die Halle gegangen und gesagt, hier bin ich und ich muss 2026 in Herning bei der Handball-EM Spieler interviewen, sondern ich war der Hallensprecher und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und fand einfach, dass es wert ist, darüber zu sprechen, weil ich gesehen habe, was die Jungs reinpacken, was die arbeiten und zwar jetzt nicht nur die Preetzer, sondern auch die Gegner und habe einfach gesehen, auch wir hatten auch ganz viele Freunde, die natürlich nach dem Abi nach Australien, nach Amerika gegangen sind und so. Bin ich zu dem Schluss gekommen, ich gründe jetzt Radio Vom und am Anfang nur zum Hören, danach als YouTube-Kanal, weil Podcast war so, weil wir reden so von 14, 15 so die Zeit.
War noch keine Podcast-Zeit.
War noch nicht so ganz groß und deswegen habe ich noch einen Kumpel, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe, der von Technik Ahnung hatte, der hat dann Kameras besorgt und Licht und so weiter und so eine Messetheke, da stand, hat er so ein Logo auch konzipiert und dann stand da Radio Vom drauf und dann bin ich da immer hin. Und das war so mein eigenes kleines Fernsehstudio ich habe dann auch noch nachts die Videos geschnitten und so und ich habe wirklich den Traum gelebt. Ich habe meinen kleinen Traum vom Reporter-Dasein gelebt und war in jeder Halle, in der ich war und das war ja wirklich von nicht nur, Hamburg war theoretisch das Südliche, aber ging runter, so bis Friedenbeck war ich, Beckdorf und so, bis hoch Flensburg an der Küste, Wedding steht und so. Egal wo ich war, die haben sich immer so gefreut, dass es so gewertschätzt wurde, die Arbeit, weil das war mir ja immer wichtig. So. Für mich persönlich war es eine super Entwicklung. Ich habe das ja mehrere Jahre gemacht und wenn mal eine Frage doof war oder eine Kameraeinstellung doof oder das Licht nicht so gut, dann habe ich das für mich gelernt und nächste Woche konnte ich es besser machen. Und die haben sich gefreut, dass, ja, wie so ein Sportstudio oder Sportschau-Interview, wie auch immer, so jemand da war, der so die interviewt hat und ich hatte ja auch mal den Anspruch, dass es qualitativ inhaltlich gut wird und so. Das hat das war so, deswegen hat sich das von Tag 1 gelohnt. Also ich habe zwar ganz am Anfang nur die Prezer, und irgendwann ist ja aber die Mannschaft auch durch, denn wenn der Erste dann zum zweiten Mal da ist, habe ich gedacht, jetzt kommt vielleicht mal der Gegner und so weiter. Und dann bin ich mal nach Kiel gefahren, THW, A-Jugend habe ich dann mal gemacht, dann bin ich nochmal weiter nach Rendsburg, dann rüber an die Küste und so, bis hoch nach Flensburg und so. Das hat einfach eine große Zeit. So, und das ist aber das Schöne, dass ja im Handball, das ist mein Learning von da, überall alle Leute gleich ticken. Egal wie hoch sie spielen, dass die, egal wo wir sind, alle Leute einfach super entspannt sind und sich freuen.
Und die Erfahrung hast du, glaube ich, spätestens 2016 gemacht, nach einem oder bei einem legendären Interview nach dem Spiel Hamburg gegen Kiel. Ich zitiere die Schlagzeile: Fomtastisch, Doppelpunkt, THW-Stars erobern Radio Fom.
Ja, das da ist allerdings wahr.
Andreas Wolf war da mit dabei, Raus Santos, Rune Dahmke, Nikola Billig, alle standen sie bei dir, bei Radio Fom.
Das hat mich auch leicht überfordert. Genau, das stimmt. Ich habe zu Hamburg eine sehr besondere Geschichte, weil der HSV 2 damals war zu Gast in der Oberliga in Preetz. Und das war im Herbst. Und da spielte mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, Pepe, der eine Preetzer Vergangenheit sogar hatte, im Tor. Den habe ich dann interviewt und so weiter. Und dann hat er gesagt, komm mal auch zu meinem Spiel von uns und so. Und dann bin ich nach Hamburg und so. Und das war dann ja genau in der Zeit, als der HSV Handball finanzielle Probleme hatte, die erste Mannschaft abgemeldet wurde und jetzt die zweite Mannschaft als Tabellenführer der Oberliga sich das Ziel gesetzt hatte, wir steigen auf, wir gehen in Richtung dritte Liga und machen den Neustart. Und das musste ja jetzt auch, sollte natürlich medial auch ein großes Echo bekommen und haben gefragt, ob ich öfter jetzt auch dahin komme und so. Und dann habe ich so 3, 4, 5 Spiele in der Rückserie auch von Hamburg begleitet und habe da dann, weiß ich noch wie heute, HSV gegen AMTV Hamburg, Niklas Weller verletzt, mein erstes Interview mit Niklas Weller und so. Und, oder auch Stefan Schröder, der Stefan Schröder, den ich nur aus dem Fernsehen kannte, spielte plötzlich in dieser Mannschaft mit dabei, durfte ich da interviewen. Auch wieder bodenständig, sympathisch, passte alles ins Bild. So ging das dann mit den Hamburgern los. Und die habe ich dann halt diese Rückserie begleitet. Dann sind sie aufgestiegen in die dritte Liga. Und dann habe ich gefragt, ob ich auch in der dritten Liga, dann in der Sporthalle Hamburg, so die größte Halle, in der ich bis dato dann mal meinen Tresen aufbauen durfte, ob ich da auch Interviews machen durfte. Und dann hatten sie ein Testspiel, einmal gegen Melsungen. Habe ich Johannes Selin interviewen dürfen, gerade frisch Europameister. Und dann eben kam der THW Kiel. So, und ich habe dann, ich glaube, Rune Dahmke gefragt, ob der Zeit hat nach dem Spiel und so weiter. Raul Santos war gerade ganz neu, Bielik auch mit dabei. Die standen dann da und plötzlich kam Andreas Wolf mit dazu und hat sich an die Kamera gestellt und so mit der Kamera so ein bisschen hin und her gewackelt. Und dann kam Wolf eben auch noch mit dazu. Und da war ich wirklich völlig überfordert. Das muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, es ist bis heute das meistgeklickte Video auf dem YouTube-Kanal. Weiß ich nicht, aber das war wirklich witzig. Da kam ich auch erstmal nicht drauf klar. Das muss ich wirklich sagen. Ja.
Du hast studiert an der Fachhochschule Kiel, Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. Aber du hast eben nach der Schule auch erstmal ein Volontariat absolviert bei einem Radiosender, Radio POS.
Korrekt, ja.
Und deren Geschäftsführer, Dietmar Otto.
Das gibt's ja nicht. Wo habt ihr denn über? Es ist ja unfassbar, was
der hat sich auch hier beteiligt an diesem Podcast.
Moin Form, hier ist Dietmar. Vielleicht kennst du die Stimme noch oder kannst dich dunkel daran erinnern. Ich weiß jedenfalls noch sehr genau, wie ich dich kennengelernt hatte, wie du der große, hoffnungsfrohe Conferencier bei der Verabschiedung im Friedrich-Schiller-Gymnasium warst zu Preetz. Wer kennt es nicht? Unwiderstehlich. Ich war mit Thorsten da und habe zu dem Mann gesagt, das wird unser neuer Auszubildender. Der macht garantiert ein Volontariat bei uns. Gesagt, getan. Und deine wunderbaren, nicht mehr wegzudenkenden Visitenkarten mit den Ergebnissen des ersten Fußballclubs aus Köln bleiben mir bis heute in Erinnerung. Für dich weiterhin nur das Beste und alles erdenklich Gute. Dietmar.
Unfassbar.
Was bedeutet dir das, jetzt nochmal solche Worte von jemandem zu hören, der ja auch mit dir gemeinsam die Grundlagen gelegt hat?
Ganz, ganz viel. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil ich ja auch eben gesagt habe, und das meine ich auch so, dass wir in diesem Job dafür da sind, andere scheinen zu lassen, ist mir das ehrlicherweise fast alles zu viel Lob sozusagen.
Aber dann freue ich mich auf die letzte Sprachnachricht des Tages.
Ja. Weil, also Das war, ich weiß es bis heute, ein unfassbares Vorstellungsgespräch. Mhm. Und auch mein erstes war ja kurz nach dem Abi, mhm. wo man nicht weiß, wie, das war ja dann schon Prezer TSV und das ging so alles los, aber das war so ein bisschen natürlich auch Spaß. Und ich wusste jetzt ja nicht, wie finde ich Fuß in der Medienbranche, weil es gibt ja, wie gesagt, nicht diesen Einweg. Und dann hatte ich über Kontakte auch gehört eben von dieser Stelle bei Radio POS. Und Radio POS, für alle, die es nicht kennen, das ist, jeder hat es schon mal gehört, jeder. Jeder kennt es, ohne zu wissen, dass es das vielleicht gibt. Denn es ist in fast allen Einkaufsläden in Deutschland so die Hintergrundbeschallung sozusagen. Okay. Das heißt, ich habe in diesem Volontariat A gelernt, wie man die Stimme einsetzt, wie man atmet sozusagen, wie man mit der Stimme eben arbeitet. Aber auch ganz viele andere Dinge, weil es ging nicht nur darum, Dinge einzusprechen, weil tatsächlich, es laufen auch einmal die Stunde Nachrichten, es gibt Sportberichterstattung und so weiter, die durfte ich dann übernehmen, sondern es gibt dann eben auch darum, wie kann ich Musik psychologisch gut einsetzen, wann zu welcher Tageszeit, dass natürlich auch das Kauferlebnis angeregt wird, beispielsweise waren betriebswirtschaftliche Dinge mit dabei und so weiter. Und das war eben alles sehr, sehr cool. Und auch da konnte man sich 2 Jahre ausprobieren, weil das muss man natürlich auch so sagen, wenn dann etwas eben im Supermarkt nicht perfekt rüberkommt, dann kann ich es in der nächsten Stunde bei den nächsten Nachrichten wieder besser machen. Mhm. So. Und hat auch diese 2 Jahre unfassbar viel Spaß gemacht. Aber dieses Vorstellungsgespräch war der absolute Hammer, weil ich das erste Mal ja überhaupt in meinem Leben dann bei einem Vorstellungsgespräch so richtig war, für den ersten Job. Und dann komme ich dahin, aufgeregt, wusste nicht so richtig, was wird wohl gefragt werden, wie läuft sowas ab? Und dann reden wir 2 Stunden über den ersten FC Köln, weil er einfach ein FC-Ultra war. Und da haben wir natürlich über Fußball geredet und über Handball. Und es war einfach ein total cooles Gespräch, sage ich mal. Und waren sofort auf einer Wellenlänge, auch humortechnisch. Und deswegen waren es wirklich, am Ende war ich, es ging 2,5 Jahre bis zu meinem Studium, also ich habe es ein bisschen verlängert danach. Und dann kam das Studium und habe dann dort aber auch noch weiter gejobbt. Und war nachher fast, bestimmt 8, 9 Jahre dann noch in allen möglichen Formen, auch nachher als freier Mitarbeiter noch dabei. War einfach mega, bei Herrn Otto und bei Thorsten zu sein, unserem Redaktionsleiter. Das war mega.
Einer von ganz, ganz vielen Jobs, die du gemacht hast, bevor du letztendlich 2023 zu deinen gegangen bist. Ich gucke jetzt einfach mal auf meine Liste hier und sehe Sportdeutschland TV. Da hast du die Spiele kommentiert vom VfL Lübeck-Schwartau, vom TSV Altenholz und vom HSV Hamburg. Du warst das Gesicht vor der Kamera bei Sprungwurf TV. Du warst freier Mitarbeiter der Sportredaktion Flensburg-Avis. Du warst Moderator und Kommentator bei Sprungwurf TV, Sportreporter bei NDR 1, Welle Nord. Hast den Podcast, das zweite HBL-Update, gehostet. Hast regelmäßig das zweite HBL-Magazin der HBL kommentiert. Pokalauslosung für die HBL gemacht. Also all das weit vor deiner Zeit bei Dein. Gibt es irgendwas, was du nicht gemacht hast, in diesem breiten Portfolio an Jobs, die es gibt in der Medienbranche? Mir fällt nichts ein, was du nicht irgendwie in der Vergangenheit schon mal ausprobiert hättest. Und das halt in sehr, sehr jungen Jahren. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor ist auf deinem Weg, diese Erfahrung gesammelt zu haben und dich ausprobiert zu haben auf so vielen verschiedenen Bühnen.
Also für mich war das Wichtigste, ehrlicherweise, erstmal sich hinzusetzen, weil ich eben Handball spielen wollte, aber es nicht so richtig geklappt hat, mich dann hinzusetzen, schon als Hallensprecher und dann eben auch mit all den Jahren in diesem YouTube-Kanal sich hinzusetzen und zu verstehen, was passiert da sozusagen. Also wie viel ich mit Schiedsrichtern und Trainern mich zusammengesetzt habe, eigene Taktikschulungen bekommen habe, um zu verstehen, was ist jetzt die Idee dahinter, was man ja heute in gewisser Weise noch macht, um viel Austausch zu machen, aber diese Basics zu haben, das war natürlich unfassbar, unfassbar wertvoll einfach. Das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann war es irgendwie es war nicht so ein Plan. Das klingt jetzt irgendwie auf dem Papier alles sehr viel, aber so hat sich's gar nicht angefühlt, sondern es kam immer das eine zum anderen. Also durch diesen YouTube-Kanal kam ich dann, wie gesagt, da nach Hamburg in die Halle. Dann ist Hamburg aufgestiegen und Hamburg brauchte einen Livestream-Kommentator, der in der dritten Liga die Livestreams kommentiert. Dann habe ich das gemacht. So. Dann gibt's allerdings, das muss man auch sagen, immer wieder auch Dinge auf dem Weg, die natürlich nicht geplant. Ich wusste immer, ich will Reporter werden, ich will journalistisch arbeiten. Ich habe dann nach meiner Zeit bei Radio POS bin ich rüber zu NDR 1 und durfte dort als Radioreporter meine ersten Bundesligaspiele kommentieren und reportieren beim THW, bei Flensburg und so. Das war wirklich mega. Und zeitgleich beim HSV war es dann so, dass Marco Heinsohn, der Hallensprecher dort, viel zu früh nach kurzer Krankheit verstorben ist. Mhm. Und dann ging es darum, wer könnte dort jetzt erst einmal Hallensprecher werden. Und da ich ja bei jedem Spiel dabei war und ich die Fans mittlerweile kannte, habe ich gesagt, ich mache das dann. Und wir haben uns dann mit den Fans so gut eingestimmt und so weiter. Und dann kam kurz danach Corona und so. Dann bin ich da sozusagen so reingerutscht und hatte aber auch einen Heidenspaß, wusste aber immer, ich bin jetzt nicht der Hallen-Anpeitscher, so viel Spaß es gemacht hat, es wird nicht auf Dauer sein. Eigentlich will ich wieder da oben sitzen und kommentieren oder eben moderieren. Und deswegen war dann auch klar, als dann Dein gegründet wurde sozusagen, dass ich da unbedingt mitmachen und hin möchte, weil das ist eigentlich der ganz große Traum. Aber so ist das so ein bisschen gekommen. Dann ging es mit der HBL los und Auslosung und so weiter. Also es führte irgendwie eins zum anderen, sage ich jetzt mal.
Was ja aber auch, finde ich, wieder ein Beweis dafür ist, und da haben wir nochmal den Bogen zu dem, was wir vorhin besprochen haben, Menschen, die uns vielleicht zuhören, junge Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen wollen wie du. Je mehr man macht in jungen Jahren, umso größer ist die Chance, dass daraus irgendetwas entsteht, mit dem du später dein Geld verdienen kannst. Und du legst in allem, was du tust, egal wie klein es vielleicht von außen betrachtet manchmal aussieht, legst du die Grundlagen für das, was später kommt. Weil du anderen Menschen, die das nicht tun, einfach schon gewisse Erfahrungswerte voraus hast. Und damit, und das finde ich das Faszinierende an dir, und dann höre ich auch auf, weil ich weiß, du kannst damit nicht umgehen, dass du trotz deines ja immer noch sehr jungen Alters auf mich zum Teil wirkst wie ein alter Hase, der gefühlt alles schon gesehen und erlebt hat. Und ich glaube, die Kombination, die ist sehr, sehr gut und einzigartig. Also deine Erfahrung gepaart aber trotzdem mit deiner Jugendlichkeit. Verstehst du, was ich meine?
Vielen Dank, ja. Sehr aber gerne. Das führt, wie soll ich sagen, also es ist natürlich auf der einen Seite tatsächlich so, dass ich eben schon sozusagen viel ausprobiert habe sozusagen und weiß zum Beispiel, wann ich wie in die Kamera gucke und so, weil das natürlich auch ein großer oder sehr, sehr langer Weg war. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass wenn du dann so über diesen Weg sozusagen reingehst, dass ich mit ganz anderen Augen sozusagen unterwegs bin, dass es für mich total besonders ist, jetzt mit dir hier zu sitzen oder mit all den Namen. Ich könnte jetzt auch die ganzen Reporter natürlich, mit denen wir zusammen unterwegs sind, nennen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen von früher kannte. Gleiches gilt eben für die Handballspieler und Handballtrainer, die jetzt zu interviewen. Ist auf der einen Seite sehr besonders, möchte auf der anderen Seite aber trotzdem auch sagen, ich habe, und das gilt für uns alle, wir haben ein gewisses journalistisches Verständnis, und dass ich, egal ob ich damals in der Oberliga unterwegs war, da habe ich nach einem Spiel auch mal kritische Fragen gestellt, so viel Spaß es auch gemacht hat. Und das Gleiche gilt jetzt auch in der Bundesliga. Es ist mir extrem wichtig zu sagen, dass wir da versuchen, oder ich komme von journalistischen Standards aus. So,
und das du hast ist das mir, Handwerk gelernt.
Das ist mir einfach wichtig, und das finde ich am Handball so besonders, dass du, egal mit wem du sprichst, egal ob vor wichtigen Spielen, nach Niederlagen, du dich hinstellst und mit den Menschen auf Augenhöhe sprichst und sie sich auch kritischen Fragen stellen. Und das eigentlich, ich mache das Ganze aus Leidenschaft zum Journalismus, natürlich aus Leidenschaft auch zum Sport, gar keine Frage, aber um diesen Handballsport, weil ich gesehen habe in all den Jahren, was an der Basis gearbeitet wird, das treibt mich so ein bisschen an, und was Handball für ein überragender Sport ist, der es verdient, erzählt zu werden, mit all seinen Facetten. Mit Erfolg und Misserfolgen. Und darum geht es mir.
Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen auf diese Zeit als Hallensprecher beim HSV. Du hast das 5 Jahre lang gemacht. November 2018 war dein Debüt.
Stimmt.
Gegen Nordhorn in der zweiten Liga. In der Barclays Arena. Also auch mal gleich richtig fette Kulisse. Und du hast vorhin gesagt, dass du in diesen 5 Jahren immer wusstest, das ist jetzt nicht das Zukunftsding im Sinne von, das ist jetzt nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte oder womit ich mein Geld verdienen möchte. Warum hast du es trotzdem gemacht?
Weil es unfassbar Spaß gemacht hat. Es war total geil. Und zwar kann ich auch genau sagen, was so Spaß gemacht hat. Natürlich war der Weg der Mannschaft, die ich nun in der Oberliga zum Teil ja schon gesehen hatte, die in all den Jahren dann irgendwann auch die Mannschaft verlassen haben, der war besonders. So, ich hatte als Kommentator noch den Aufstieg in die zweite Liga gesehen, und dann in der Zeit, als ich Hallensprecher war, ging es dann ja auch bis in die erste Liga hoch. Das war sportlich eine coole Geschichte, aber was eben so Spaß gemacht hat, war diese Leidenschaft der Fans zu sehen. Mhm. Und für die, das hat man natürlich insbesondere in der Corona-Zeit gemerkt, wenn die nicht da sind, was fehlt. Und sich mit denen auszutauschen, dass die ein gutes Erlebnis haben und sich abgeholt fühlen, das war für mich das Tolle. Also als ich da angefangen habe, habe ich mich dann eben auch mit diesen Fanclub-Treffen sozusagen oder auf Fanclub-Treffen damit auseinandergesetzt, was muss ich eigentlich liefern als Hallensprecher sozusagen, worauf kommt es an oder gibt es gewisse Traditionen, die ja jeder Verein einfach hat, der eine andere Ansprechweise hat und so weiter. Das war eigentlich sehr besonders und deswegen konnte ich es aber, das möchte ich auch mal ganz doll unterstreichen, immer trennen zwischen, es sind Freundschaften entstanden zu Fans, die, wie gesagt, dann trifft man sich in Herning in Dänemark und sieht sich wieder, ist ganz toll, konnte aber immer das trennen von meinem eigentlichen journalistischen Anspruch sozusagen. Also, so sehr ich mich dann über Siege in dieser Zeit gefreut habe, aufgrund dieser, es klingt jetzt alles so negativ, soll es gar nicht klingen, aber aufgrund dieser distanzierten Haltung ist es mir halt gar nicht schwer gefallen, sozusagen diesen Step dann zu deinen zu machen und aus einer anderen Perspektive wieder rauf zu gucken, weil ich halt immer wusste, das ist jetzt eine geile Zeit hier, macht alles total Spaß, aber das wird jetzt hier nicht das Ende der Reise sein, sozusagen. Mhm. Da, obwohl ich dem HSV unfassbar dankbar bin, damals so einem ganz jungen Kerl, erst am Mikrofon und dann, also als Kommentator und dann anschließend als Hallensprecher eine Chance zu geben. Das ist auch nicht selbstverständlich, sozusagen. Aber die Fans müssen einen akzeptieren. Das ist das Ganze. Mhm. Das ist alles Entscheidende. Wenn die Fans sich doof finden, ist schlecht.
Und Gott sei Dank finden sie dich ja nicht doof. Weder beim HSV noch jetzt bei deinen. Das ist nämlich dann der Punkt, wie die Reise weiterging und wo sie jetzt eben auch irgendwie erstmal steht seit 2023. Hast du dich bei deinen beworben? Ist dein auf dich zugegangen aufgrund der vielen Dinge, die du vorher schon gemacht hast? Wie kam die Verbindung zwischen dir und deinen zustande?
Na, du hast ja gesagt, heute kommt alles auf den Tisch. Ich muss mich kurz überlegen, wie es wirklich war. Also, es war so, dass ich von Marcel von Torra und Jan Villers kontaktiert wurde.
Mhm. Und also die hatten gesehen, was du machst, die kannten dich und deine Arbeit.
Auf welche Wege auch immer und wie sie davon erfahren haben, weiß ich nicht. Aber aufgrund dieser Tatsache kam es zum ersten Gespräch. So ist es.
Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als das erste Gespräch beendet war und dir quasi signalisiert worden ist, hey, das machst du alles nicht so schlecht und vielleicht können wir ja mal gucken, ob wir da irgendwie zusammenkommen?
War euphorisierend, sag ich mal. Es war wirklich, war mega. Mhm. Ja.
War es ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist in dem Moment?
Das 100%. Wobei ich das im ersten Moment so gar nicht greifen konnte. Mhm. Und das natürlich immer so weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, was so der ganz große Schritt war, das zu realisieren. Also natürlich sind da ganz viele Steps. So, wenn du weißt, was du dann da machen wirst, wenn du hinwechselst, weil ich dann natürlich auch gesagt habe, vorher war das alles, waren es ganz, ganz viele Projekte, die alle ganz viel Spaß gemacht haben. Also mein Hauptjob beim NDR als Reporter unterwegs zu sein. Aber dann machst du eben auch noch hier Hallensprecher und dann machst du da noch die Veranstaltung und so weiter. Ich meine, du kennst das mit 3 Millionen Jobs in einer Woche. Mhm. Was überragend war, aber sich dann zu committen auf nur noch eine einzige Sache.
Ist ja auch immer ein Risiko.
Also ist eine Chance und Risiko zugleich. Aber ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt.
Okay.
Und dann geht's so los. Dann triffst du erstmal so zum ersten Mal die Carsten Pitschikas dieser Welt. Und dann triffst du die, oder dann kommentierst du dein erstes Bundesligaspiel. Und dann führst du die ersten Interviews. Und es geht ja immer so weiter und so weiter. Und dann bist du beim ersten Mal als Reporter beim Lidl Final Four. Und dann so, und dann geht's ja immer so weiter. Das ist schon verrückt. Aber, und deswegen unterstreiche ich das nochmal und sage es auch nochmal, es ist jetzt nicht so, ihr geht ein kleiner Junge durch die Welt mit großen Augen und staunt, mit wem man alles reden darf, sondern ich stehe nächste Woche wieder in der Halle und es werden wieder Fragen gestellt, Interviews geführt.
Und du hast natürlich aber trotzdem auch durch diese Arbeit bei deinen, mit deinen Menschen kennengelernt, die du vorher, wie du ja schon gesagt hast, nur aus der Ferne kanntest. Carsten Pitschika beispielsweise, Markus Götz, ja. Stefan Kretschmer, wie sie alle heißen. Du hast aber auch Menschen kennengelernt, die ja vielleicht von ihrer Entwicklung her zu dem Zeitpunkt, als sie bei deinen angefangen haben, auf einer ähnlichen Ebene standen wie du. Und diese 2,5 Jahre, die es deinen jetzt gibt, ähnlich gut für sich genutzt haben und ähnlich rasant diesen Aufstieg performt haben. Und allein das ist natürlich eine Verbindung zwischen euch beiden.
Hallo Annette, hallo Form. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit im Podcast. Annette, du hast wirklich an deiner Seite einen der loyalsten Menschen, die ich, glaube ich, so im beruflichen Kontext kennengelernt habe in den letzten Jahren. Form ist wirklich ein Wahnsinnstyp, unglaublich ehrlich, sehr kollegial, hat eine unglaubliche Empathie und vor allem strotzt aus ihm irgendwie immer das Positive und das weiß ich unheimlich zu schätzen. Fachlich gucke ich drauf und bin beeindruckt, wie klasse er moderiert, wie souverän er diese Situation immer meistert, was er alles in seinen Podcast steckt. Also man muss sich ja mal vorstellen, jeden Tag sendet er eine Folge und das in einer absoluten Konstanz. Also das ist wirklich in Worte nicht zu beschreiben, allergrößten Respekt. Aber was halt am wichtigsten ist, dass er einfach in der Zusammenarbeit so wahnsinnig angenehm ist. Wir dürfen ja auch dann gemeinsam die Konferenz machen, die Champions-Konferenz, und das ist immer ein riesengroßes Fest. Deswegen, ich bin sehr dankbar für dich, Form, für die tolle Freundschaft, die sich mittlerweile entwickelt hat. Mein Gott, wir haben ja damals angefangen bei Sprungwurf TV, haben die ersten Sendungen gemacht. Bei der ersten Sendung von mir bist du krank geworden, entsprechend durfte ich viel machen, auch das sicherlich ein Teil der Geschichte, und über die Jahre hat sich da einfach echt was total Tolles entwickelt und ich bin super froh, dass wir mittlerweile auch für den gleichen Sender arbeiten dürfen und sogar unsere eigenen Projekte haben. Jetzt komme ich zu meiner Frage, und zwar hat mich immer interessiert, ob du eigentlich ein berufliches Ziel noch hast, ein Spiel, eine Veranstaltung, ein Turnier, was auch immer. Ich werde dir verbunden, wenn du nicht unser gemeinsames Ziel berichtest. Das nur als Randnotiz. Und eine zweite Frage wäre von meiner Seite noch: Wie bist du eigentlich in deinem Airbnb bei der Handball-EM angekommen und was hat dich da erwartet und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht magst du ja mal berichten. Euch ganz viel Spaß noch.
Lennart Wilken, Johannes war das.
Man muss echt aufpassen, wie man hier was erzählt. Vielen, vielen Dank. Also das war so nicht abgesprochen. Ich war hier eingeladen zu der EM-Analyse. Jetzt kommt hier wirklich die ganze Geschichte raus. Die Geschichte mit Silkeborg ist leicht zu erzählen.
Das ist die Airbnb-Geschichte.
Genau. Ich bin nach wann bin ich dann angereist? Dienstag vor dem Turnier bin ich hingefahren. Kam, weiß ich nicht, so 17 Uhr an oder so. Und stand vor verschlossener Tür. Alles dunkel. Stimmt nicht. Hinter einer Tür, hinter der ich meine Wohnung vermutete, kamen Stimmen raus und ich war maximal überfordert und wusste nicht, wo ich jetzt hin sollte und rief dann den Vermieter an und der war fassungslos und fragte mich, is it Tuesday already? Ich so, ja. Und der dachte, es wäre Montag und war völlig überfordert. So, und dann kam er 5 Minuten später angebraust und die Reifen quietschten wie in so einem schlechten Krimi und kam auf den Vorhof gefahren. Da.
Der hat den Tag einfach verpeilt.
Ja, er dachte, ich würde morgen kommen. Okay. Und dann ist er da auf den Hof gefahren und entschuldigte sich, war ganz, ganz lieb und ganz, ganz nett. Mhm. Machte mir dann aber auch klar, er hätte die letzten Tage in dieser Wohnung verbracht und ich könnte jetzt auf gar keinen Fall rein. Und da habe ich gesagt, ich kann jetzt auch auf gar keinen Fall zurück nach Hamburg fahren. Das sind 4,5 Stunden und morgen früh haben wir hier einen Termin. Mhm. Und give me 2 hours. Und dann bin ich nochmal Kaffee trinken gegangen und hatte dann tatsächlich den Fehler gemacht, dass er mir einmal alles gezeigt hat. Und da wollte ich tatsächlich ganz kurz wieder nach Hause, weil das war wirklich nicht so schön in dieser Wohnung.
Weil es halt eine bewohnte, belebte Wohnung war, wo wahrscheinlich auch ein paar
Sachen... Die Zahnbürste lag noch da in der Küche auf dem Tisch und so weiter und so fort. Mehr ins Detail gehen möchte ich an dieser Stelle nicht. Und denn wer es bis hierhin in diesem Podcast ausgehalten hat, soll auch bis zum Ende dranbleiben. Und dann hat er das aber in 2 Stunden schier gemacht. Das muss ich ihm lassen.
Du bist aber trotzdem nochmal vorsichtshalber kurz Desinfektionsmittel holen gefahren.
Ich war noch auf dem Marktplatz in Silkeborg, war so ein riesengroßer Supermarkt. Da gab es eine überdimensional große Candybar, da habe ich mich dann eingedeckt mit Naschi und dann gab es noch das ein oder andere Desinfektionsmittel und Seife und so weiter, das ich nochmal mitgebracht habe. Aber nein, jetzt im Ernst, war eine schöne Wohnung, von der Lage her top. Mhm. Und deswegen war dann alles fein.
Nur ein spektakulärer Start.
Es war, ich habe wirklich ganz kurz gesagt, das kann ja wohl nicht angehen jetzt und so. Und es war wirklich schön. die 3 Wochen insgesamt. Aber wie gesagt, ich bin auch happy, wieder im eigenen Bett jetzt zu schlafen. Das gehört ja auch dazu.
Gemeinsame Jobziele darfst du nicht verraten, hat Lennart gesagt. Mhm. Das würde mich aber unter 4 Augen dann schon irgendwann mal interessieren. Das besprechen wir, wenn wir hiermit durch sind. Aber du selber hast du, also ich hatte das ja auch nie. Wenn man mich gefragt hat, so, was willst du irgendwann nochmal moderieren? Ich bin auch eher so ein Typ gewesen, der gesagt hat, so, es kommt eh, wie es kommt. Und jetzt einfach weitermachen und dann passieren die Dinge. Aber hast du so einen großen Nordstern vor Augen, wo du sagst, das steht auf meiner Bucketlist, da will ich irgendwann den Haken hintermachen?
Ja und nein. Also es war eigentlich, wie gesagt, erstmal überhaupt in dieser Branche arbeiten und Interviews führen. Das war schon cool und mal gucken, wo es hinführt. Und wenn du dann plötzlich in der Bundesliga dein nächstes Spiel kommentieren darfst, dann ist es schon krass. So, oder beim NDR hatte ich irgendwann das Ziel, erstes Erstligaspiel in der Halle dabei sein. Dann hatte ich irgendwann das Ziel, das ist natürlich für Schleswig-Holstein das größte, Kiel gegen Flensburg mal zu machen. So, dann durfte ich das Nordderby machen. Das war überragend. Dann mal ein Champions League-Spiel zu machen. So, das war immer cool. So, dann zu deinem. Und dann eben all diese Zwischenschritte, die wir besprochen haben. Es gibt jetzt nicht so das ganz große Ziel, dass ich sage, ich muss mal dieses eine Spiel jetzt moderieren. Wie gesagt, ich habe jetzt so großen Gefallen an diesem Job in Herning gefunden. Was soll jetzt nach einem EM-Finale mit deutscher Beteiligung noch kommen? Viel mehr, also es kann jetzt noch bergab gehen, aus sportlicher Sicht.
So aber ein olympisches Finale mit deutscher Beteiligung würde mir noch einfallen.
Also erstmal weiter in dieser wunderbaren Welt des Handballs bleiben. Mhm. Ganz, ganz lange. Weil ich auch toll finde, wie wir was ich eben schon meinte, dass sich alle immer stellen und alle uns akzeptieren und so weiter und sich den Fragen auch stellen. Muss nicht jeder gut finden, aber verstehen, dass es part of the business ist sozusagen. Mhm. So ein ganz persönliches Ziel ist jetzt kein Spiel mehr, dass ich sage, ich muss mal dieses große Spiel machen, so, sondern mal vor Publikum. Also vor Publikum habe ich am meisten Spaß und kann jetzt gar nicht so die eine Sendung benennen, aber würde schon gerne mal eine Fernsehsendung mit Publikum im Studio machen. Das wäre schon so ein großer Traum, den ich habe. Das muss ich wirklich sagen.
Aber dann auch senderunabhängig. Also es geht einfach um den Faktor Live-Publikum.
Ja, das fände ich richtig. Das fände ich richtig cool und hätte da großen Spaß dran und wo man das eben auch verbinden kann, diesen Mix aus Unterhaltung und Information. Mhm. Und das wäre wirklich schön. Möchte aber an dieser Stelle noch einmal Lennart für diese warmen Worte danken, kann das auch wirklich nur zurückgeben. Also das auch mit Lennart, also die ganzen Attribute, die er da gerade genannt hat, das ist ja auch ein Verrückter, der allerdings auch in dieser Branche eigentlich heraussticht als loyal hat er ja schon gesagt, aber ich muss es wiederholen. Das trifft ja auch auf ihn eigentlich zu, das muss man wirklich sagen.
Und das finde ich gerade bei euch beiden das Schöne, wenn ich so von außen drauf gucke, dass zwei Menschen, die eben in diese Kategorie Mensch gehören, loyal, ehrlich, Teamplayer, zuverlässig, unterstützend, positiv, wir könnten es endlos weiterführen, ihr seid einfach beide zwei wahnsinnig angenehme Menschen, die ich nicht nur fachlich sehr, sehr schätze, sondern auch menschlich sehr mag. Und dass dann ihr beide diejenigen seid, die auf der einen Seite ein EM-Finale kommentieren, Lennart, oder eben die Interviews nach einem EM-Finale führen, in dem Fall du. Das ist total schön zu sehen, weil es gut tut, von außen drauf zu gucken und festzustellen, dass es nicht mehr so ist in dieser Branche, wie es vielleicht früher mal war, dass der Lauteste, der Stärkste, der mit den breitesten Schultern die Jobs abgreift, sondern dass man in dieser Branche und vielleicht speziell im Handball auch erfolgreich sein kann, ohne ein Arschloch sein zu müssen. Dass man bei sich bleiben kann, dass man seine Werte weiter vertreten kann und trotzdem da landen kann. Und das ist, da gucke ich mit so einer romantisierten Vorstellung von außen dran drauf und finde das einfach immer wahnsinnig schön, wenn ich sehe, wie ihr euch so entwickelt habt.
Aber müssen wir eigentlich auch sollten wir auch zurückgeben an dieser Stelle? Also jetzt nicht nur ans Team bei Dein, weil ich das insgesamt auch so wahrnehme, dass all diese Attribute zutreffen, aber jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern generell auch die Zusammenarbeit mit dir, die ein gewissermaßen auch an, neben all dem Inhaltlichen und so weiter, gewisses Maß einfach an Sicherheit gibt sozusagen, dass wir uns dann auch in so einer Sendung mit dir ich erinnere vor allem auch an die EM24, als wir es das erste Mal mit ihr erleben durften, wie man Dinge machen darf, kann, weil du einem auch eine gewisse Sicherheit sozusagen vermittelst, dass A, okay ist, was wir machen, mhm, und B, wenn wir uns mal inhaltlich irgendwohin verrennen, dass du uns aber sofort auch wieder einfängst, und daran zu wachsen sozusagen ist ja auch das Besondere, was so schön ist, und dass du dann dich hier auch hinsetzt und in so einem Podcast-Format dann Kollegen sozusagen, jetzt fehlt mir das Wort sozusagen, aber all das hier erzählst, was du vorbereitet hast, spricht ja auch für sich und ist eigentlich völlig verrückt, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich, wirklich crazy.
Also falls es da draußen noch keinem aufgefallen ist, wir mögen uns offensichtlich sehr bei deinen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, weil wir, ja, glaube ich, einfach auch wertetechnisch sehr auf einer Wellenlinie sind.
Und deswegen fühlt es sich, Schlusswort, nicht nur wie Arbeit an, so genau, viel wir Arbeit haben, ist natürlich auch gefährlich, weil man dann sehr lange arbeitet, mhm, aber es auch ein absolutes Privileg ist, A, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten und B, dann eben auch nicht nur ganz viel Handball zu gucken, sondern eben auch bis spät in die Nacht miteinander telefoniert. Ich meine, wie lange wir abends oder auch mit Lennart und so weiter telefoniert haben oder telefonieren jetzt, wenn die Saison wieder weitergeht und so, sich austauschen, das ist ja das auch so ein bisschen, was es ausmacht.
Absolut. Schätze ich sehr, diesen Austausch. Lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Job bei Dein. Du wirst ja in verschiedenen Feldern eingesetzt. Du moderierst, du kommentierst, du machst ganz viel auch im Social-Bereich. Welche Rolle macht dir am meisten Spaß?
Die jetzt in Herning war, also am liebsten liebe ich Interviews, weil ich Sachen verstehen möchte, weil ich nachfragen möchte und Dinge auf den Punkt bringen möchte, sozusagen. Das ein Spiel live zu erleben, zu kommentieren, ist mega fordernd, ist mega toll, insbesondere aber auch mit einem Experten zusammen sich drüber zu unterhalten. Das ist einfach ganz wunderbar, aber auf der Platte zu stehen und Interviews zu führen, das ist eigentlich das Größte für mich.
Also gar nicht so sehr das Moderieren, sondern wirklich runtergebrochen auf die Fragen.
Ja, also gehört nicht, also moderieren als solches auch, damit ging es ja auch los, klar.
Genau, das ist aber ja im normalen Liga-Alltag, genau, ist das ja eine Twitter-Funktion, exakt, wir moderieren und stellen Fragen.
Aber schon am Spielfeld zu stehen, sei es dann auch, ich nehme dann auch den Talk mit einem Experten von einem Spiel mit dazu, also einfach im Dialog zu sein.
Ja.
Und das eigentlich das, wo mir das Herz aufgeht, auch weil du es ja nicht planen kannst. Mhm. Du hast natürlich ein Interview im Kopf, du hast eine gewisse Struktur im Kopf, wo möchtest du auch hingehen, du hast ja auch eine Hoffnung, dass dir der Interviewpartner möglicherweise etwas verrät. Mhm. Aber dann in der ersten Antwort vielleicht schon was rauszuziehen, worauf du in der zweiten Frage sofort eingehen kannst, das ist ja eigentlich die spannenden Interviews, die coolen Dinge. Und das ist das, was ich eigentlich liebe. Und vielleicht können wir das ja auch mal sagen an dieser Stelle, weil natürlich auch mal viele Leute schreiben und so, warum fragst du das jetzt? Und warum, was ist das jetzt für eine erste Frage gewesen und so weiter, diese in Anführungsstrichen klassischen Sportfragen. Das sind die eröffnenden Fragen eines Interviews. So, man könnte sie jetzt runterbrechen, auf woran hat es gelegen, aber die kannst du natürlich auch wunderbar kreativ umformulieren, aber das ist ja der Kern einer ersten Frage. Das kann vielen Leuten gefallen, vielen Leuten nicht, und es kommt auch immer auf den Interviewpartner an, aber die erste Frage ist immer essentiell, was ist hier gerade passiert auf dem Feld, dass man reinkommt in dieses Gespräch, und im besten Fall bietet dann der Interviewpartner etwas Cooles, Interessantes an, worauf man mehr eingeht. Mhm. Wir gehen nicht in dieses Interview, Überraschung, um jemanden vorzuführen. Und das meine ich mit Augenhöhe. Das hoffe ich, spüren auch alle Gesprächspartner, dass wir wirklich, wirklich daran interessiert sind, essentiell wichtige Antworten zu bekommen. Mhm. Möchte aber auch nochmal unterstreichen, wenn du alleine vor Ort bist als Kommentator und dann von oben runter diese 3, 4 Fragen stellst, nach dem Spiel. Das ist so anstrengend. Mhm. Das ist wirklich, dein Kopf ist eigentlich nach 60 Minuten Kommentar, du redest ja auch nur mit dir selbst, wenn du keinen Experten mit dir hast, dann ist der Kopf wirklich Matsch. Und das ist wirklich das absolut Schwierigste. Deswegen ist das Spiel gucken, sich die Fragen überlegen, schon auch nochmal eine eigene wichtige Arbeit, jetzt rein aus Qualitätsgründen fürs Interview gesprochen.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich den Punkt, absolut. Also ich kenne die Situation nicht, 60 Minuten zu kommentieren und dann noch 4 Fragen zu stellen, aber ich kann es mir vorstellen, dass das natürlich ganz anders an die Substanz geht.
Ja.
Du schulst mittlerweile ja auch Kommentatorinnen und Kommentatoren der zweiten HBL. Was gibst du denen mit?
Wir haben tatsächlich letztes Jahr, Markus Götz macht das ja seit Jahren fantastisch, dass er die Kommentatoren an die Hand nimmt in der zweiten Liga. Und wir haben das im letzten Jahr eingeführt, dass ich, also da ging es tatsächlich auch um Interviewführung und so weiter. Wie ich versuche, nach dem Spiel aus Reporter-Sicht eben den Spieler greifen zu können und ein inhaltlich wertvolles Interview zu führen. Darum ging es. Im Grunde das, was wir gerade gesagt haben. Wie starte ich rein? Wie kann mein roter Faden sein? Aber auch, wie kann ich den roten Faden wieder verlassen, sozusagen, um ihn am Ende wieder aufzunehmen? Weil ich finde, du musst immer deine 2, 3, 4 Fragen parat haben, musst aber immer bereit sein,
flexibel zu reagieren. Absolut, das ist die große Kunst. Ja. Eine grobe Struktur zu haben, aber nicht den Blick für die Details zu verlieren.
Ja.
Gucken wir in die Zukunft von der HBL und damit auch in deine Zukunft. Worauf dürfen wir uns freuen in Zukunft?
Auf einen spannenden Kampf um die Champions League. Es lohnt sich, wir übertragen alles live bei Dein. Alle Wettbewerbe ab Sommer auch die Champions League.
Exklusiv.
So ist es.
Absolut. And the home of handball is growing, würde ich sagen.
Mehr geht nicht. Mehr Nähe geht nicht.
Absolut.
Wir haben jetzt, wenn man mal so überlegt, da müssen wir auch mal mit dem Handballchef nochmal schimpfen. Ne? Wir haben jetzt schon auch mit den Experten eine hohe Messlatte gelegt. Also wer soll denn nächstes Jahr kommen?
Müssen wir uns was anderes einfallen lassen?
Weiß ich auch nicht.
Ja. Da ist es ja auch nochmal die WM im eigenen Land. Also da, wenn wir jetzt schon hier irgendwie Druck aufbauen in Richtung Handballchef, finde ich ja ganz persönlich, dass man so einer bei so einer WM im eigenen Land jetzt nicht unbedingt in einem, auch wenn dieses Greenscreen-Studio sehr, sehr schön war. Aber wenn in Köln in der Lanxess Arena gespielt wird, dann kann man ja auch da was machen.
Das ist allerdings wahr.
Der Handballchef hört zu, ich bin mir relativ sicher.
Grüße an dieser Stelle.
Und lacht wahrscheinlich im Hintergrund und weiß ganz genau, was wir hier gerade bezwecken.
Grüße an dieser Stelle.
Grüße an dieser Stelle, genau. Ja, aber du hast es angesprochen. Also ne, Werbung in eigener Sache natürlich nochmal. Alle EM-Stars gibt es dann ab sofort wieder jede Woche live bei Dein. Nächste Woche geht es wieder los mit der Deichkind-Handball-Bundesliga. Außerdem die Champions League, die European League. Pokal steht an, Rewe-Final vor, Lidl-Final vor. Entschuldigung. Das war jetzt böser Fehler. Das Lidl-Final vor steht vor der Tür. Champions League-Final vor, dann auch in Köln. Also wir starten gut ins neue Jahr und da kommt ein bisschen auf was auf uns zu in den nächsten Monaten. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und auf dich kommt dann gleich noch abschließend unsere letzte Rubrik Hand aufs Herz zu, die 7 schnellen Fragen. Kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir sind zurück bei Hand aufs Herz. Finn Ole Martins immer noch an meiner Seite. Vom wird er genannt und wir starten mit folgender Frage. Wer ist oder war dein liebster Interviewpartner?
Boah. Ihr könnt ja schneiden, ne? Ich brauche kurz 10 Minuten, um nachzudenken. Mein liebster Interview.
Irgendwas, was hängen geblieben ist. Irgendein cooles Ding.
Ich kann sagen, wen ich immer noch interviewen möchte mal.
Auch das? Gerne?
Ich würde sehr, sehr gerne mal Roger Federer interviewen.
Weil?
Weil der, so wirkte zumindest auf mich, menschlich ein unfassbarer Typ ist, der einer der größten dieser Sportart war im Tennis. Mein Herz ging auf, als er jetzt zu Beginn der Australian Open nochmal dort aufs Feld kam und nochmal aus Spaß mitgespielt hat. Mit dem würde ich mich gerne mal eine Stunde hinsetzen und mal reden.
Vor welchem Interview war deine Aufregung am größten?
Es gab 2000, jetzt muss ich überlegen, 17, ein, auch für den YouTube-Kanal, es gab ein Freundschaftsspiel, Benefizspiel der DRB All-Stars in Horst, bei der HSG Horst-Kiebitz-Reihe im Süden von Schleswig-Holstein.
Das klingt schon großartig.
Bei den Haien. So, die DRB All-Stars kamen, gemeinsam mit Stefan Kretschmer, der mitgespielt hat. Und ich hatte mir für diesen Tag das Ziel gesetzt, ich wollte unbedingt mal Kretsch interviewen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und ich habe ihn nach dem Spiel nicht mehr gefunden. Und dann habe ich ihn irgendwann hinter der Halle gesehen, im Gespräch mit ganz vielen anderen Stars. Und war so aufgeregt, dass ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, das kann ich nicht machen. Den da jetzt zu stören, das traue ich mich nicht. Und dann lief mir Stefan Schröder vom HSV über den Weg und meinte, klar, hier, auf geht's und machen und so. Und dann hat er mich mitgezerrt und dann stand ich dort vor der Tür und irgendwie 10 Augenpaare guckten mich an. Und ich so, ja, und ich habe einen YouTube-Kanal und ich würde gerne und so. Und dann hat er gesagt, ja klar, sofort, machen wir. Und ich so, ei, 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 ei. Und dann habe ich ihn mit in die Katakomben genommen, da wo dann der Tisch stand. Mhm. Gemeinsam mit dem Torwart, der Horster Haie, der, meine ich, einen 7 Meter gehalten hatte. Mhm. Und dann sind wir in die Analyse gegangen, dieses 7 Meters. Und Kretsche war so entspannt und hat so ein tolles Interview. Natürlich hat er ein ganz fantastisches Interview abgeliefert, aber ich konnte mich hinten raus, bis heute, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Es gibt dieses Video irgendwo noch. Und fand es, hab ich ihm und allen anderen, die dann auch in den Jahren danach oder davor mal zum Interview kamen, ganz hoch angerechnet. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was diese Sportart ausmacht. Mhm. Und das fand ich wirklich großartig, aber ich war wirklich maximal nervös.
Wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich?
Gute Frage.
Zu wenig?
Ja, irgendwas zwischen 6 und 7, mhm, würde ich sagen. Mhm. Lennart hat es ja gerade gesagt, ich habe ja so einen kleinen Daily News Podcast.
Genau. Den ich unabhängig von deinem Job bei Dein.
Genau, der mir aber sehr in die Karten spielt, mhm, aufgrund der Tatsache, dass ich jeden Tag gezwungen bin, die Handballnachrichten zu recherchieren, aufzuschreiben. Mhm. Und das mache ich immer abends und kriege ja auch von vielen Kollegen oder auch anderen Reportern aus den Hallen immer mal wieder eine Sprachnachricht, wenn ich was nicht gucken konnte, die, mhm, das dann einschätzen für mich. Das finde ich ganz großartig und somit habe ich dann aber einfach, das ist wie Vokabeln lernen. Ich habe es mir alles schon mal aufgeschrieben, mhm, und dieser Part in der Spielvorbereitung oder für die Konferenz dann, wenn wir immer donnerstags die Konferenz haben, fällt einfach weg, weil ich es ja schon mal für mich vorbereitet, ja, habe. Und das mache ich dann eben immer abends und macht einfach unfassbar viel Spaß, so ein kleines Baby so nebenbei zu haben, was man, mhm, selber macht. Bin auch dahin da ganz viel, sehr viel oder sehr dankbar, dass ich es machen darf. Und macht unfassbar viel Laune, klaut aber schon auch die ein oder andere Stunde Schlaf. Das stimmt natürlich. Aber ich kann allen die Sorge nehmen. Ich passe sehr gut auf mich auf, ernähre mich gesund und bin ja seit diesem Jahr auch im Laufgame drin und laufe sehr viel, deswegen achte ich auf meine Gesundheit.
Und dazu passt die nächste Frage. Eine Woche kein Handball gucken oder eine Woche nicht laufen gehen?
Dann eine Woche nicht laufen gehen.
Das nichts anderes habe ich erwartet von dir.
Das ist natürlich klar. Bin auch in Sickeborg zu wenig laufen gegangen, das muss man sagen.
Auf welcher Sprache hören wir das nächste Interview von dir? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, natürlich eine kleine Anspielung an Foms Französischkenntnisse, die du angewendet hast im Interview mit Digger Mim.
Da er ja noch ein bisschen auf sich warten lässt, muss man mal, ich habe jetzt nicht so viel Dänisch ehrlicherweise gelernt. Ich kann ein paar Sachen sagen jetzt, so Mange Tak, vielen Dank. Bei Hamburg, ich mache nächste Woche Hamburg gegen Leipzig, da könnte man natürlich Dänisch ein bisschen reinbringen, aber es wird vermutlich auf Deutsch sein.
Okay. 60 Jahre Handball-Bundesliga feiern wir in diesem Jahr. Dein absolutes Highlight in diesen 60 Jahren, die du natürlich nicht alle 60 live miterlebt hast.
1972. Sagen.
Aber was ist für dich so eine Geschichte der Handball-Bundesliga, die unvergessen bleibt oder die dich geprägt hat, beeindruckt hat?
Da gibt es ein, zwei Sachen, also als Reporter live dabei zu sein, wie Eisenach Flensburg einen Punkt abnimmt und damit mit dem letzten Wurf die Parade, damit ist das Unentschieden klar und Eisenach hält die Klasse, da dabei zu sein, wie die Halle, die ja sonst sowieso schon so laut ist, explodiert, das war Wahnsinn. Ich könnte jetzt mehrere Nordderbys sagen, die ich machen durfte, weil die sind, wenn du in Schleswig-Holstein geboren bist, ist das, egal mit wem du es hältst, und vor allem dann aus neutraler Sicht, ist das unfassbar. Mhm. So, und da gibt es so viele Geschichten, die könnte ich nehmen. Ja, darauf einige ich, die Nordderbys. Mhm. Das ist für mich das größte Kulturgut dieser Liga. Derbys im Allgemeinen, muss man auch mal sagen.
Aber du hast recht, das Nordderby ist nochmal,
das ist schon krass,
ist nochmal ein anderes Level. Ja. So. Start 7 hast du vorhin angesprochen. Wen stellst du auf? Oder wer spielt in deiner Mannschaft?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin wirklich gar nicht so gut. Ich habe sie die letzten Monate ein bisschen schleifen lassen.
Stell dir vor, du könntest jetzt nach der EM eine neue Mannschaft.
Ja, ich war ein bisschen sauer, ehrlicherweise, weil, mhm, der eine Kollege aus der Basketballredaktion bei Dein uns 2 Monate lang in den Ohren gelegen hat, er muss auf jeden Fall Gitzel, oder wie er ihn nennt, Matze Gitzel verpflichten. Und dann gewinnt er alles. Und ich habe ihm immer prognostiziert, nee, A, schaffst du es nicht, mhm, und B, einfach nein. Und er hat tatsächlich die eine Nacht, wo ich nicht aufmerksam war, hat er sich Gitzel gekauft und führt seitdem die Tabelle an. Daher würde ich ihn holen. Das steht mal außer Frage. In Pütlik gehört dann eben mit den vorher auch schon, aber mit den Eindrücken dieser Europameisterschaft auch mit dazu. Goller am Kreis. Jetzt habe ich fast das Oyster-Team der EM genannt. Lass mich kurz überlegen. Ich stelle Andreas Wolf ins Tor. Ich stelle Emil Jakobsen auf links außen. Ich stelle Patrick Rötzky auf rechts außen. Mhm. Bisschen auch die romantische Ader mit reinbringen.
Was fehlt uns noch? Die andere
Ich spiele mit zwei Linkshändern. Ich stelle Gitzel, das werden wir in der Zukunft erleben, auf die Mitte und packe Kai Häfner auf Rückraum rechts.
Auch sehr schön.
Und dann...
Dann haben wir sie alle, oder?
Haben wir sie alle.
Ja, haben wir sie alle. Klingt gut. Und damit kommen wir zur letzten Frage, mit der wir jede unserer Folgen hier beenden, weil wir natürlich auch immer qualitativen Input für die nächsten Folgen ganz gerne sammeln. Und ich glaube, ich kenne deine Antwort schon auf diese Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Annette Sattler.
Nein, die stellt die Fragen, ausgeschlossen. Die Idee gab es tatsächlich schon mal, dass Götzi quasi mich interviewt, habe ich abgelehnt. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Nein, mir geht es da ähnlich wie dir, ich stelle lieber die Fragen, als dass ich sie beantworte. Aber ich hatte jetzt jemand anders im Kopf, der ja auch hier Part dieses Podcasts mit dir war.
Dann meinst du Lennart.
Zum Beispiel.
Natürlich, absolut. Auch aber der so hat ja eine ähnlich tolle Geschichte. Ja. Der mit Frei vor seinem Podcast früher in Ostwestfalen, die das Podcast-Game bestimmt hat. Mhm. Dann, ich weiß noch, ich habe mal für den NDR GWD Minden gegen den THW Kiel gemacht. Da war ich da, in der Kamperhalle noch. Mhm. Deswegen freue ich mich sehr, dass es die jetzt wieder gibt und dort Bundesliga-Handball gespielt wird. Da war ich abends mit ihm noch essen und so, da haben wir uns so richtig mal kennengelernt. Dann haben wir ihn zu Sprungwurf TV dazu geholt und haben uns da so mehr und mehr beschnuppert. Das war ganz cool und umso schöner, dass wir uns jetzt hier bei deinen treffen und so viel zusammen einfach machen können.
Gibt es sonst noch irgendeinen Handballer, wo du sagst, die Geschichte muss unbedingt erzählt werden? Oder eine Handballerin natürlich auch gerne, Funktionär, Funktionärin, Trainer, Trainerin.
Es gibt A, so viele, die mich noch interessieren, B, so viele, die davon auch da waren schon. Mhm. Also mal neulich Andreas Wolf ausführlich zu hören oder Matthias Gitzel, der hier war und so weiter, das ist natürlich der Charme dieses Formats, einfach mal über einen längeren Zeitraum das zu hören, das fand ich ganz, ganz großartig. Ja, ich nehme aus meinem Oyster-Team Patrick Rötzky, der im Sommer seine Karriere beenden wird. Da nochmal, möglicherweise war vor ein paar Jahren schon mal dabei, würde ich mich jetzt
war mit Sicherheit schon mal da bei Schmieso, ist aber bestimmt eine Weile her und du hast recht, unter dem Aspekt Karriereende und was kommt danach und da kommt ja scheinbar auch einiges auf ihn zu.
Und Domagoj Dufniak.
Das ist ja mein, darf ich das verraten?
Naja, heute kommt alles auf den Tisch.
Jetzt habe ich es schon ausgesprochen, das ist tatsächlich mein großer Wunsch und das wissen die Kollegen von Hand aufs Herz auch, Domagoj Dufniak, Karriereende. Bevor er die Liga verlässt, möchte ich diesen Podcast mit ihm machen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es...
Dann hoffe ich, dass du in 10 Jahren mit dem Podcast auch unterwegs bist.
Ich bin davon ausgegangen, dass es dieses Jahr zum Ende der Saison soweit sein wird. Jetzt muss ich noch ein Jahr mindestens länger darauf warten. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, für Domagoj Dufniak warte ich gerne.
Ja. Dann muss Dago Sigurdsson mit der Gitarre bitte einmal
die Sprachnachricht
einsenden.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das werde ich mir gleich notieren und merken. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir haben sehr, sehr viel Zeit verbracht, wie ich gerade beim Blick auf die Uhr feststelle. Deutlich mehr, als ich jemals erwartet hätte, aber es war unheimlich schön, mit dir zu quatschen, so wie es sonst ja auch ist, wenn wir telefonieren. Deswegen danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, aber vor allem auch deine Erfahrung vor Ort in Herning. Und ich würde mich da jetzt einfach mal dem Lennart anschließen und deinem Bruder. Bleib halt einfach so, wie du bist. Danke dir.
Ich habe zu danken. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Das ist ein schlechtes Omen für die Rückrunde. Als Reporter sollte man nicht sprachlos sein. Möchte allen danken, die eine Sprachnachricht eingeschickt haben und die bis zum Ende hier auch mit dabei waren und insbesondere dir und dem HBL-Team, dass ihr das so vorbereitet habt und recherchiert habt und mich damit wirklich, wirklich überrascht habt. Und Ja, sage Mangetag.
Das war Finn-Ole Martins in Hand aufs Herz und damit gehen wir rein in die Rückrunde ins Handballjahr 2026. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir freuen uns gemeinsam sehr drauf und freuen uns natürlich auch, wenn ihr da weiter mit an unserer Seite seid. Macht's gut, eine schöne Woche noch für euch und bis ganz bald.